Ernährungswissen mit Nico Rittenau. Der Podcast für Ernährungswissenschaft der Ernährungswissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Zu Beginn ein kleiner Hinweis vorweg. Wir werden uns nach dieser Folge wieder in eine kurze Pause verabschieden. Wir haben es in dieser Staffel ja so gemacht, dass wir die ersten 10 Folgen veröffentlicht haben zu Beginn des Jahres, dann eine kurze Pause gemacht haben. Jetzt haben wir die nächsten 10 Folgen veröffentlicht. Dann gibt es wieder eine kurze Pause. In ein paar Wochen melden wir uns dann mit den letzten 10 Folgen von dieser Staffel zurück, bevor wir dann wieder eine längere Pause bis zur nächsten Staffel machen. In der heutigen Folge besprechen wir die schon an mehreren Stellen angekündigte sogenannte Supplement-Pyramide oder Nahrungsergänzungsmittel-Pyramide, die dabei helfen soll, die richtige Auswahl bei den Nahrungsergänzungsmitteln, die man eventuell einnimmt, zu treffen. Sprich, wir geben einen Überblick über diverse Präparate, Multinährstoffpräparate, Monopräparate, Omega-Fettsäuren etc. besprechen, wie relevant die sind und in welcher Reihenfolge unter Anführungszeichen man sie supplementieren soll. Und zu Beginn werde ich jetzt einmal die Pyramide, wie sie von uns festgelegt wurde. Am Ende des Tages muss man sagen, dass das nicht allzu strikt ist, aber das werden wir dann im Verlauf der Folge im Detail besprechen. Einmal durchgehen und in den Shownotes findet ihr dann die einzelnen Zeitstempeln für die unterschiedlichen Ebenen der Pyramide. Die Pyramide startet bzw. das Fundament der Pyramide bilden nach unserer Ansicht nach Multinährstoffpräparate, über die haben wir ja in diversen Folgen ja schon öfters gesprochen, welche Relevanz die haben. Auch heute werden wir das nochmal durchgehen. Unter anderem werden wir an der Stelle auch die neuen Formulierungen, die in wenigen Wochen bei What's Nutrition erscheinen werden, die aber ab heute im Vorverkauf erhältlich sind, durchbesprechen. In der zweiten Ebene sprechen wir dann über Omega-Fettsäuren, also über die langkettigen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, Eicosapentaensäure, EPA, Docosahexaensäure, DHA und die Arachidonsäure, ARA. In der dritten Ebene besprechen wir dann Mebicos, also sogenannte Meat-Based Bioactive Compounds, bioaktive Substanzen aus Fleisch oder auch Carninutrients, für die gibt es mehrere Namen und damit einhergehend auch Aminosäuren und Protein. Und in der vierten Ebene besprechen wir dann noch kurz diverse Stoffe, die zwar nicht klassisch essentiell oder semi-essentiell sind, die aber für manche Personen interessant sein können, weil sie beispielsweise kosmetisch positive Effekte auf den menschlichen Organismus haben können. Und damit würde ich sagen, Nico, steigen wir direkt in das Fundament der Pyramide ein. Und zwar besprechen wir hier, wie eben genannt, primär Multinährstoffe. Warum würdest du sagen, bildet das das Fundament der Supplementierungspyramide? Also warum sind Multinährstoffe wichtiger als die meisten anderen Präparate?
Bevor ich darauf eingehe, vielleicht eine einzige Sache noch. Du hast das eh unter Anführungszeichen gesetzt, vielleicht aber fürs Verständnis. Du sagtest, wir sprechen darüber, in welcher Reihenfolge man die supplementiert. Was du meintest, war, in welchen Ebenen die sich befinden. Das heißt, wie relevant bzw. wie stark die Evidenz für die einzelnen Stoffe ist.
Genau, also jetzt nicht zeitlich.
Die Reihenfolge ist wirklich
am Tag, im Tagesablauf
irrelevant. Genau. Grundsätzlich vielleicht auch nochmal gesagt, wenn man sich unsicher ist, zu welchem Zeitpunkt man Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, ist die sicherste Wahl zu einer Nahrung, zu einer Speise, weil sie ergänzen ja grundsätzlich die Nährstoffe, die man in einer ausgewogenen Ernährung ansonsten kriegen würde. Manche sind zum Beispiel durch Fett besser absorbierbar. Entsprechend würde es da wirklich deutlich mehr Sinn machen, sie zu der Mahlzeit zu nehmen. Manche könnte man auch entspannt abseits der Mahlzeit nehmen. Aber wenn man sich als Faustregel merkt, die Nahrungsergänzungsmittel zu der Nahrung als Ergänzungsmittel zu nehmen, dann macht man einmal grundsätzlich nichts falsch.
Und an der Stelle auch noch der Hinweis, den ich jetzt eingangs vergessen habe. Wir fokussieren uns heute bei der Pyramide auf vegane bzw. pflanzliche Ernährungsweisen. Sprich, für eine Mischkost würde die Pyramide wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen. Aber damit wir den Rahmen dieser Folge nicht sprengen, eben der Fokus auf eine, unter Anführungszeichen, vegane Supplement-Pyramide. Korrekt?
Genau. Also jede Ernährungsweise, in der tierische Produkte eine ernährungsphysiologisch irrelevante Rolle spielen. Viele Personen würden von sich behaupten, sie sind Vegetarier oder Flexitarier, aber essen so wenig tierische Lebensmittel, vor allem jene mit einem hohen Nährwert, dass es für sie ernährungsphysiologisch eigentlich auch gelten würde. Aber wie du richtig gesagt hast, wenn man sich jetzt typisch mischköstlich ernährt, dann würde die Pyramide ziemlich anders aussehen. Mhm. Und dann würde sowohl die Zusammenstellung der Multinährstoffe anders aussehen, als auch die Notwendigkeit von Mevikos und Omega-Fettsäuren wäre dann nicht oder zumindest nicht in dem Maße gegeben. Mhm. Aber um auf die vegane, auf die pflanzenbetonte, überwiegend oder rein pflanzliche Ernährung zurückzukommen, genau, da wäre ein Multinährstoff mit Schwerpunkt auf diese Ernährungsweise die richtige Wahl. Das heißt, der Grund, warum der Multinährstoff in der Basis ist, ist einfach, weil er, wenn er für die jeweilige Ernährungsweise optimiert ist, ein sehr breites Spektrum an potenziell kritischen Mikronährstoffen, vor allem Vitaminen und Mineralstoffen liefert und damit mit einem Produkt halt sehr viele potenzielle Stolpersteine aus dem Weg räumt. Heißt das nicht, dass grundsätzlich die Omega-Fettsäuren jetzt irrelevanter sind als einzelne Stoffe in den Multinährstoffen, aber nachdem ein Multinährstoff einfach so viele potenzielle Stolpersteine aus dem Weg räumt, ist er halt die Basis. Und natürlich bei der veganen Ernährung sind das dann andere Vitamine, andere Mineralstoffe im Vergleich zu einer mischköstlichen Ernährung. Und ja, wir, vielleicht ist jetzt auch der Zeitpunkt zu sagen, du hast es schon angesprochen, es gibt neue Formulierungen Multinährstoffen, Leute, die vielleicht denken, genau, warte mal, das war doch erst vor kurzem, korrekt, die große Umstellung, die gab es ja schon, es gibt jetzt bei den Multinährstoffen primär aus kosmetischen Gründen, was Geruch und Haptik und so angeht, eine Veränderung, magst du da einsteigen?
Ja, vielleicht erinnerst du dich auch noch, wir haben es damals in der Folge, glaube ich, sogar gesagt, dass wir uns unsicher sind, wie gut das mit den neuen Formulierungen funktionieren wird, weil wir haben ja
Experimentiert.
Genau, wir haben experimentiert. Wir haben ja Verbindungsformen, die für manche Personen, sage ich jetzt mal vorsichtig, also für einige Personen, um fair zu sein, nicht so gut riechen. Also Selenomethionin und auch Methionin, die schwefelhaltige Aminosäure, hinzugefügt.
Was ernährungsphysiologisch super sinnvoll war.
Genau, was aber aus Geruchsgründen, wie sich jetzt herausgestellt hat, eher problematisch ist und deswegen jetzt nach einigen Wochen des Abwartens von Feedback etc. Der Entschluss, dass wir die Formulierungen überarbeiten und die Produkte dahingehend anpassen, dass sie für alle Personen einwandfrei einzunehmen sind, sodass man keine Probleme mit dem schwefeligen Eigengeruch hat. Und wenn man Methionin weiterhin supplementieren möchte, dann wird es da zukünftig einfach ein separates Monopräparat geben, bei dem dann auch ganz klar ist, okay, hier ist Methionin, eine schwefelhaltige Aminosäure enthalten. Das hat einfach einen gewissen Eigengeruch, das kann man nicht verhindern. Und wenn einen das nicht stört, dann kann man das so einnehmen. Dadurch, dass es aber schon sehr viele Leute leider stört und ja, wir eben entsprechend das Feedback bekommen haben, unzählige Male, haben wir das eben entsprechend angepasst.
Genau, aber das sind gute Nachrichten für ungefähr die 30% der Community, die in der Umfrage angegeben haben, dass es sie entweder überhaupt nicht stört. Manche haben es auch gar nicht gemerkt, dass sie einen starken Eigengeruch haben. Oder aber haben es gemerkt, aber es stört sie gar nicht. Man sieht hier also schon, wie stark die menschliche Wahrnehmung auseinandergeht. Aber da du ja noch einiges an diesem Multinährstoff, was du im Lager hast, werden die mit der Vorbestellung der neuen Formulierungen ja auch deutlich reduziert im Shop online gehen. Ist das korrekt?
Genau, das ist der Plan. Also, dass wir sobald die neuen Formulierungen im Vorverkauf sind, was eben jetzt mit dieser Veröffentlichung von dieser Podcast-Folge der Fall sein wird, werden wir dann, weil man die Alternative hat, die unter Anführungszeichen alten Produkte, also die vorige Formulierung, entsprechend reduzieren, weil wir die halt dann auch ja, loswerden wollen. Für alle Personen, die das nicht stört, sind das natürlich großartige Nachrichten, weil man kann sehr stark reduzierte Multinährstoffe kaufen. Aber mittelfristig bzw. langfristig wird es dann nur mehr die neuen Formulierungen geben.
Genau, nochmal der Hinweis auch zu den Formulierungen aus rein ernährungsphysiologischer Sicht ist das eine optimale Zusammenstellung, aber es bringt halt auch nichts, wenn ein Großteil der Konsumenten das dann nicht einnehmen kann. Weil es kam auch manchmal jetzt die Kritik, so nur weil es halt schlecht riecht und das Cholinbitterdraht halt dazu führt, dass sich die Kapseln verfärben, ist das ja noch kein Grund, das umzustellen. Aus rein rationaler, ernährungsphysiologischer Sicht nicht, aber die Einnehmbarkeit, also die Möglichkeit, das ohne Ekel oder ohne Probleme einzunehmen, ist halt nun einmal sehr wichtig und daher stellen wir das entsprechend um.
Voll, vor allem also für Personen, die das nicht stört, ist es natürlich überhaupt nicht relevant, aber besonders auch für mich als Unternehmen, sage ich jetzt mal, ist es natürlich auch insofern sehr relevant, weil wir halt auch im Backend ehrlicherweise sehr viel Arbeit damit haben. Also mit den Personen, die sich daran stören, die dann schlechtes Feedback geben, Reklamationen haben etc. Und nachdem das schon sehr viel Arbeit frisst, Aufwand bereitet und natürlich auch Kosten bereitet, hier jetzt eben von unserer Seite her auch einfach die Notwendigkeit, dass wir das entsprechend so anpassen, dass zukünftig hoffentlich keine Person mehr Probleme mit der Einnahme haben wird.
Genau, und alle diejenigen, die es gerne noch weiternehmen, mögen, man immerhin, was MHD ist, 2026, glaube ich, oder?
Mitte 2026.
Genau, also man kann sich jetzt einen sehr schönen Vorrat anlegen und ich würde auch wirklich aufrufen und darum bitten, dass diejenigen, die es nicht stört, sich diese Aktion zunutze machen und sich dann guten Vorrat anlegen, dass die dann auch weg sind und entsprechend, wie du sagst, die neuen Multinährstoffe dann online gehen können. Da, neben der Weggabe vom Selenomethionin wird dann ersetzt durch Natriumselenat, wie es auch davor war. Und darüber hinaus wird das IOD8, der Markenrohstoff für das Jod, ebenfalls rausgenommen, weil auch der hat einen stärkeren Eigengeruch, als uns damals vom Hersteller versichert wurde. Und auch hier stören sich einige Leute dran. Und das Methionin kommt raus aus Geruchsgründen. Und ich glaube, der größte Unterschied und auch der mir am meisten leid tut, aber der sich halt nicht vermeiden lässt, ist, dass Cholin wieder rauskommt. Das war jetzt ja eine Testcharge, zu sagen, es wäre doch viel praktischer, wenn man auch Cholin in einer relevanten, ernährungsphysiologisch bedeutsamen Menge reingibt. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Das Problem ist nur, dass Cholinbitterdraht ein sehr hygroskopischer Rohstoff ist. Und das führt dazu...
Erklär vielleicht kurz, was das bedeutet.
Genau, also hygroskopische Rohstoffe sind jene, die Feuchtigkeit anziehen. Und durch dieses Potenzial, das das Cholinbitterdraht mitbringt, kann es passieren, vor allem wenn, und das passiert leider, wie wir gesehen haben, bei den Blistern öfter, als ich es für möglich gehalten habe, dass durch das Brechen der Blister, wenn man eine Kapsel rausnimmt, teilweise auch eine angrenzende Blisterfolie ein bisschen perforiert wird, dass dadurch einfach ein bisschen Umgebungsfeuchtigkeit durch die Luft halt mit in die Kapsel eindringt. Und das führt dazu, dass die Kapsel dunkler wird und sich das Pulver auch etwas verhärtet. Das ist ernährungsphysiologisch vollkommen unproblematisch, aber sieht halt kosmetisch nicht sehr gut aus. Und daher müssen wir das Cholin wieder als Mononährstoff einfach als einzelnes Präparat dann anbieten. Und daher wird es eben leider so sein, dass das Cholin nicht mehr Teil der Multinährstoffe ist, sprich alle, die sich nicht daran stören, dass die aktuellen Multinährstoffe ein bisschen einen Eigengeruch haben und es passiert, dass zumindest je nachdem, wie man sie lagert und wie man mit den Blisterfolien umgeht, dass sich ein bisschen dünkler verfärben, wenn man damit kein Problem hat und das ist ernährungsphysiologisch unproblematisch, dann wäre das sicherlich die beste Formulierung, die es gibt. Aufgrund der ganzen genannten Gründe kommt es aber eben raus und dann wird es bei Watson, korrigieren mich, wenn es anders ist, aber ich gehe davon aus, dass es dann bei Watson sowohl das Cholin-Bitterdraht, was jetzt einen großen Teil des Cholins liefert, als auch das City-Cholin, was einen kleineren Teil liefert, als auch wahrscheinlich ein Lecithin-Pulver für Phosphatidylcholin einfach als Mono-Rohstoffe gibt.
Genau, korrekt? Letzteres gibt es ja aktuell schon. City-Cholin gab es ja auch in der Vergangenheit schon mal, ist aktuell ausverkauft, wird aber wieder kommen und eben das Cholin als Cholin-Bitterdraht wird auch neu kommen, sodass man dann zukünftig hier einfach die volle Auswahl hat, sage ich jetzt mal, an unterschiedlichen Cholin-Verbindungen. Das muss man dann, falls man Cholin supplementieren möchte, eben leider wieder extra nehmen. Also ist nicht mehr im Multi drinnen, wie du eben beschrieben hast, was natürlich praktischer wäre, aber was aus den genannten Gründen leider schwierig funktioniert, sagen wir so.
Genau, ein paar Leute haben auch gefragt, ja, wenn jetzt Cholin-Bitterdraht rauskommt, wieso kommt denn auch das City-Cholin raus? Zwei Gründe dafür. Zum einen könnte man allein aus gesetzlichen Gründen nicht so viel City-Cholin integrieren, damit man genügend Cholin über diese Verbindungsform bekommt. Und zum anderen ist City-Cholin einer der teuersten Rohstoffe und würde man jetzt die Menge an Cholin über City-Cholin so weit erhöhen, dass es zumindest ansatzweise ernährungsphysiologisch relevant ist, ganz ohne das Cholinbitterdraht, weil im aktuellen Fall ist es eben nur eine Ergänzung zum Cholinbitterdraht, dann wäre der Multinährstoff einfach viel zu teuer und entsprechend, und natürlich der Platz auch, ist
das Thema. Ich wollte gerade sagen, und das Volumen.
Ist ein sehr voluminöser Rohstoff, genau. Also Citicolin ist ja kein klassischer Cholin-Lieferant, sondern es ist ein Citicolin, eine Verbindung, eine nootropische Verbindung, Citidin und Cholin. Und wir haben es dazugegeben und wir haben Citicolin beigegeben in der Mischung, einfach um alle Eventualitäten auszuschließen, was jetzt das Überschreiten der Blut-Hirn-Schranke der unterschiedlichen Cholin-Verbindungen angeht. Aber entsprechend, wenn das Cholin-Bitterdraht rausgeht, würde das Beisein von einer moderaten Menge an Citicolin einen falschen Eindruck erwecken, dass man damit jetzt den Cholinbedarf deckt. Entsprechend kommt es dann auch ganz komplett raus und dann kann man sich, je nachdem, wie man es haben möchte, aus den unterschiedlichen Cholinformen bedienen als Monopräparate.
Genau, und das Rausgeben vom Cholin hat uns natürlich wieder einiges an Platz geboten. Und dann haben wir uns gefragt, was geben wir stattdessen rein? Womit füllen wir die Kapsel auf? Und da
können wir vielleicht kleinere Kapseln machen?
Ja, genau. Also genau, wir haben dann schlussendlich zwei Dinge beschlossen. Einerseits nämlich, dass wir eine Größe, also es gibt ja bei den Kapseln unterschiedliche Größen und wir gehen da jetzt in der Größe 1 nach unten, also sie wird ein bisschen kleiner, entsprechend einfacher einzunehmen, weil das ist auch Feedback, das wir immer wieder bekommen haben, dass Leute Probleme mit den großen Kapseln haben.
Doppel 0 haben wir jetzt, oder?
Ja, wobei das Leuten, glaube ich, wenig sagen wird. Ja,
falls sie googeln wollen, die Größe.
Genau.
Man, null genau, ist es jetzt und null wird, dass man kann googeln, wie groß ist.
Ja, da gibt es gute Grafiken, genau. Und jetzt haben wir eben Größe 0 und das ist ein bisschen kleiner, einfacher zu schlucken und wir bekommen in diese Kapselgröße aber trotzdem 120 Milligramm Kalzium rein. Also wir haben das Ganze wieder mit Kalzium aufgefüllt, weil das der nächst sinnvollste, weil kritischste Nährstoff ist, der ansonsten noch nicht drinnen ist. Von der Menge her, vielleicht, dass du noch was zur Dosierung sagst.
Vom Kalzium?
Mhm.
Genau, also alles ab 100 Milligramm Kalzium, finde ich, ist eine sinnvolle Ergänzung im Rahmen von einem Multinährstoff. Es ist einfach ein voluminöser Rohstoff, man braucht relativ viel davon. Und selbstverständlich, ob das jetzt dann genügt, hängt halt sehr davon ab, wie man sich ansonsten ernährt. Generell die Frage mit dem Kalzium, ob man jetzt auch die 100 braucht oder nicht. Das Gute ist, selbst wenn man sehr viel angereicherte Pflanzenmilch zu sich nimmt, werden die 100 Milligramm niemandem schaden. Mhm. Das Upper Level für die tägliche langfristige Kalziumzufuhr sind 2500 Milligramm. Der Bedarf liegt bei 800 bis 1000 Milligramm. Entsprechend ist da 100 Milligramm auf oder ab nach oben gar kein Problem. Aber nach unten können die durchaus relevant sein. Wenn man sich anguckt von den Verzehrserhebungen her, die meisten vegan lebenden Menschen ohne einen Fokus auf angereicherte Pflanzendrinks, besonders kalziumreiche Wässer und ähnliches, liegen eher im Bereich von 400-500 Milligramm Kalzium pro Tag. Und da können diese 100-120, wie viel sind es geworden?
120er
Milligramm Kalzium können da wirklich auch dann einen Unterschied machen, der auf Dauer eingenommen relevant ist.
Genau, aber eben der Hinweis, wenn man sich abgesehen davon sehr kalziumarm ernährt, dann würde es wahrscheinlich trotzdem Sinn machen, noch ein bisschen mehr Kalzium zu supplementieren, oder?
Entweder supplementieren das Kalzium, genau, oder je nachdem, wie man diese angereicherten Pflanzendrinks kategorisiert, das ist ja letztendlich ein Nahrungsergänzungsmittel in flüssiger Form, die dann zu nehmen oder sich ein kalziumreiches Wasser zu holen. Letztendlich über die klassischen vollwertigen Lebensmittel, unabhängig auch davon, dass die meisten pflanzlichen Kalziumquellen, die vollwertigen, eine weniger hohe Bioverfügbarkeit haben im Vergleich zu den tierischen Kalziumquellen, man also da ein bisschen mehr sogar bräuchte, um die gleiche Absorptionsmenge zu erreichen, ist es so, dass eben die klassischen pflanzlichen Ernährungsweisen ungefähr so die Hälfte an dem liefern, was die Fachgesellschaften als Zufuhr empfehlen. Macht also auf jeden Fall Sinn, sich da Gedanken zu machen über angereicherte Pflanzendrinks, über ein bisschen Kalziumpulver noch oder über Kalziumkapseln oder über Ähnliches. Genau. Und eben Cholin, immer die Frage ist, wer braucht Cholin, unter welchen Aspekten? Wenn man sich jetzt pflanzenbetont ernährt, aber durchaus auch cholinreiche tierische Lebensmittel wie Eier beispielsweise regelmäßig isst, dann natürlich wird das ausreichen. Wenn man jetzt sehr viele Sojaprodukte isst, Soja ist unter allen pflanzlichen Lebensmitteln mit relativ großem Abstand die beste Cholinquelle, im Vergleich zu Eiern immer noch relativ cholinarm, aber verhältnismäßig. Und wenn man jetzt wirklich viel Sojaprodukte isst und die anderen halbwegs cholinreichen pflanzlichen Lebensmittel isst, dann kann es auch sein, dass man nicht in jedem Aspekt immer Cholin braucht, aber durchschnittlich sehen wir eben in den Verzehrserhebungen, dass die meisten vegan lebenden Menschen so bei 160 bis 180, maximal 200 Milligramm Cholin sind. EFSA empfiehlt 400, andere Fachgesellschaften wie das IOM für Männer sogar 550. Und da merkt man schon, dass man doch einiges mehr bräuchte, weswegen in den meisten Fällen, wenn man jetzt keine Eier isst und nicht wirklich crazy Mengen an Soja, man schon etwas Cholin brauchen wird. Genau, und zurückzukommen, um eigentlich auf die Nahrungsergänzungsmittelpyramide zurückzukommen, der Multinährstoff eben die wichtige Instanz, die die wichtigsten kritischen Nährstoffe liefert. Das heißt, wenn wir uns an der DGE orientieren, Vitamin B12 ist der kritischste Nährstoff in der pflanzlichen Ernährung. Den kriegt man einfach nicht in ernährungsphysiologisch relevanter Menge, abseits von angereicherten Lebensmitteln oder Supplementen. Ansonsten natürlich auch noch andere Vitamine, die DGE als kritisch ansieht. Vitamin A jetzt seit der neuen Publikation auch ein tendenziell kritischer Nährstoff. Vitamin D, die DG nennt das zwar nicht, aber auch Vitamin K2 wäre noch ein wichtiger Nährstoff zu nennen.
B2 auch.
Genau, die DG nennt aber B2, Riboflavin auch noch. Und dann die verschiedenen Mineralstoffe, neben Kalzium wäre da auch noch natürlich zu nennen, das Eisen, Jod und Selen, das wären die wichtigsten. Und je nachdem, über welchen Multinährstoff man spricht, beim Essential und beim All-in-One sind natürlich auch ein ganzer B-Komplex enthalten und weitere,
beziehungsweise
weitere Mikronährstoffe.
Ja. DG auch noch nennt das Zink als fünfter Zink, Mineralstoff.
Gut, dass du sagst, genau, voll unterschlagen, genau. Und Eisen haben wir auch noch genannt, gell?
Doch, hast du
gesagt. Genannt? Okay, ja, genau. Perfekt. Genau, Eisen, Zink, Jod, Selen und Kalzium sind die fünf, die die DGE nennt.
Genau.
Und natürlich sind nicht alle im selben Maße immer kritisch, aber das Gute ist, dass eben nach oben hin in Richtung Maximalzufuhr ja immer eine relativ große Spannbreite herrscht zwischen der Optimalzufuhr oder der Zufuhrempfehlung und der Überzufuhr. Kritisch ist es meistens eher nach unten hin. Sprich, ich fühle mich bei allen essentiellen Nährstoffen deutlich wohler, wenn eine Person 50% mehr zuführt, als die Empfehlung ist, als wenn sie 50% weniger zuführt, als die Empfehlung ist, weil nach oben hin wird das absolut nicht schaden. Der Körper passt die Absorption an, passt die Ausscheidung an, aber eben nach unten hin ist es etwas schwieriger für den Organismus zu kompensieren.
Mhm. Genau, und an der Stelle auch noch der Hinweis, wir haben ja jetzt schon im Sortiment drei unterschiedlich breite Formulierungen, mhm. also was die Anzahl an Nährstoffen in den Multinährstoffen betrifft. Mhm. Das werden wir auch weiterhin haben. Wir haben jetzt aber auch die Neuformulierung nochmal genutzt, um bei allen Varianten eine Geschlechtertrennung etablieren, um alle Multinährstoffe, was vor allem die Eisen- und die Zinkdosierung betrifft, entsprechend anzupassen, weil ja hier die größten Unterschiede sind. Also es gibt zukünftig dann nicht nur den Essentials-Multinährstoff, speziell für Männer und für Frauen angepasst, sondern auch die Basics-Variante, speziell für Männer und für Frauen angepasst, als auch den All-in-One, speziell für Männer und für Frauen angepasst. Ich habe mich da ja in der Vergangenheit immer so ein bisschen gewehrt, um ehrlich zu sein.
So, noch mehr Produkte.
Ja, so viele Produkte zu machen, weil das Ganze ist natürlich sehr aufwendig. Vor allem auch logistisch schwieriger, was Nachbestellung betrifft, damit man das im Blick hat, dass man nicht ausverkauft ist und so. Also da ja, ist einiges an Planung dahinter, aber ehrlicherweise ist es natürlich schon besser und sinnvoller und ich habe mich jetzt freischlagen lassen von dir sozusagen, noch ein bisschen mehr Arbeit reinzustecken und entsprechend haben wir das dahingehend auch nochmal optimiert. Und vielleicht kurz noch zu den Unterschieden zwischen den unterschiedlichen Multinährstoffen bei uns jetzt, dass du das nochmal sagen kannst. Also worin unterscheiden sich jetzt die Basics von den Essentials, von den All-in-One?
Mhm, gerne. Also grundsätzlich kann man sagen, dass die drei Multinährstoffe aufeinander aufbauen und stets die Erweiterungen des jeweils vorherigen sind. Das heißt, die Basics sind so die Grundvariante, das sind die wichtigsten potenziell kritischen Nährstoffe laut der Fachgesellschaften und anderer Publikationen drin, sodass man sagen kann, wenn man sich ausgewogen vegan ernährt und die supplementiert, dann hat man in Bezug auf die essentiellen Nährstoffe alles gut abgedeckt. Das Essentials wiederum ist eine Erweiterung von Basics und zusätzlich zu den wichtigsten kritischen Nährstoffen. Also was sind das für welche Basics? Das ist, wie wir es vorher genannt haben, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin D3, Vitamin K2, Eisen, Zink, Jod und Selen.
Und Vitamin A.
Und Vitamin A und Calcium.
Genau.
Und die Essentials-Variante erweitert dieses Portfolio an Nährstoffen noch im Grunde um die meisten anderen essentiellen Nährstoffe, die klassisch von den Fachgesellschaften mit Zufuhrempfehlungen ausgelobt sind. Das heißt, man hat nicht nur B2 und B12, sondern einen kompletten B-Komplex. Darüber hinaus noch das fehlende fettlösliche Vitamin im Essentials, das Vitamin E. Damit sind alle vier fettlöslichen Vitamine inkludiert, nicht nur A, D und K. Und darüber hinaus haben wir noch die anderen Mineralstoffe drin, zumindest jene, die nicht so voluminös sind. Also es ist kein Magnesium drin im Essentials, weil das wäre einfach zu voluminös, aber zumindest andere Spurenelemente sind ebenfalls drin enthalten, um eben eine Rundum-Grundversorgung mit den wichtigsten Nährstoffen, die essentiell sind, zu bieten.
Genau, aber eben bei den klassischen essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen haben wir uns dagegen entschieden, Vitamin C und Magnesium zu inkludieren, weil beides relativ viel Platz braucht und bei veganer Kost nicht kritisch ist, beziehungsweise ganz im Gegenteil, wenn man viel Obst und Gemüse isst, bekommt man sehr viel Vitamin C, wenn man viel Vollkorngetreide isst, bekommt man viel Magnesium. Und das hat es uns auch erlaubt, dass wir jetzt auch beim Essentials-Nährstoff nur mehr eine Kapsel pro Tag haben. Also sowohl beim Basics als auch beim Essentials, bei den neuen Varianten, hat man pro Tagesportion nur mehr eine Kapsel, weil wir eben ein bisschen mehr darauf geachtet haben, sehr voluminöse Nährstoffe, die bei einer durchschnittlichen veganen Kost nicht kritisch sind, nicht zu inkludieren. Wenn man diese Stoffe trotzdem supplementieren möchte, kann man das natürlich über ein Monopräparat machen oder für Vitamin C beispielsweise kann man einfach auch ein Stück Paprika essen und dann muss man sich da keine Sorgen machen.
Genau. Plus, es bringt ja auch den Vorteil, dass jetzt im Essentials plötzlich aus dem Einmonatsvorrat ein Zweimonatsvorrat wurde, weil man eben die Menge an Kapseln reduzieren konnte. Und was auch noch neu ist, dass man sich nicht wundert, du bist von den Blistern wieder weggegangen. Mhm. Und das heißt, die neue Verpackung ist eine Monoplastikverpackung, entsprechend einfach zu recyceln, aber vielleicht erklärungsbedürftig, warum jetzt nicht zurück zum Glas, warum weg von den Blistern?
Mhm. Genau, also wir hatten da jetzt auch ein bisschen eine Reise hinter uns. Wir haben ja damals mit den Gläsern begonnen, die zwar auf den Endkunden, also wenn man das Produkt in der Hand hält, natürlich sehr edel wirkt und also ist auch grundsätzlich eine gute Verpackung so, aber für uns logistisch war es halt immer ein bisschen schwierig, weil es hat vom Gewicht her natürlich viel mehr als die Kunststoffdosen.
Oder Blister.
Oder Blister, genau. Und man hat natürlich auch immer die Bruchgefahr. Und solange wir die Logistik nicht zu 100% in den eigenen Händen haben, weil wir versenden ja über einen Fulfillment-Dienstleister und sind da ein bisschen an die Gegebenheiten gebunden. Sprich, wir können das Füllmaterial für die Kartonagen nicht zu 100% selber auswählen und so. Und entsprechend war es mit den Gläsern immer ein bisschen schwierig. Wir hatten halt ein bisschen Bruch und man weiß ja auch, dass die Ökobilanz von Produkten primär in der Produktion bestimmt wird. Und wenn man also ein Produkt hat, das schon produziert wurde, das dann aber zu Bruch geht und man braucht dafür einen Ersatz, dann ist das natürlich bei weitem nicht so ökologisch, wie wenn man ein Produkt hat, das eine Verpackung hat, die nicht brechen kann und entsprechend genutzt werden kann. Also ich finde das Glas per se cool, aber es war halt für uns, wie gesagt, logistisch immer ein bisschen nervig. Dann haben wir vor einigen Monaten nach einer Alternative gesucht.
Das vielleicht mal kurz ausführen, weil ich glaube, du stellst es ein bisschen unter den Scheffel. Die Leute stellen sich da was Falsches vor. Wenn man sich anguckt, wie manche Pakete ankommen, denkt man, der spielt Fußball mit dem, der Postbote. Also die Pakete müssen wirklich viel aushalten, weil da wird von der Post nicht gut drauf geguckt. Und die Bruchrate war ja schon jetzt nicht so klein, trotz Füllmaterial und allem. Und das ist ja nicht nur, wie du sagst, eine Umweltfrage, weil dann plötzlich wieder neu versendet werden muss, neu produziert werden muss, sondern es sind dann natürlich auch Kosten, die entsprechend dann bei dir liegen. Du musst doppelt verschicken. Und so weiter.
Ja, ja.
Also, und es ist mehr Aufwand natürlich auch. Der Kunde ist unzufrieden. Also, das war ja voll der Pain.
Ja, klar. Ich meine, im Versand eben, wir versenden über DHL, das haben wir halt auch nicht in der Hand. Und entsprechend ist es für uns natürlich einfacher, je besser die Verpackung ist, also je mehr die aushält, damit es da keine Probleme gibt. Und deswegen sind wir dann auf die Blister umgestiegen. Aber da sind auch einige Probleme entstanden, die ich nicht vorhersehen konnte und mit denen ich auch ehrlicherweise nicht gerechnet habe. Zum Teil gehen Personen, glaube ich, nicht so mit den Blistern um, wie ich das machen würde, beziehungsweise wie es gedacht ist. Und entsprechend kommt es eben, wie du eingangs auch schon gesagt hast, immer wieder dazu, dass die Folie auf der Rückseite beschädigt ist, weshalb die Kapseln dann auch nicht mehr so gut geschützt sind, wie sie das eigentlich wären, weil die ja bei dieser Art der Verpackung einzeln verpackt sind. Aber sobald die Folie zerstört ist, ist das natürlich nicht mehr der Fall. Und das hat am Ende des Tages jetzt eben auch einfach dazu geführt, dass wir hier relativ viele Reklamationen haben. Mit dem habe ich leider nicht gerechnet. Und im Zuge der Überarbeitung deswegen jetzt auch die Entscheidung auf die laut meinem Produzenten auch bewährteste Art der Verpackung, nämlich eben die Kunststoffdosen zu wechseln, in der Hoffnung, dass es da sowohl für uns versandtechnisch und entsprechend auch für unsere Kunden dann beim Erhalt der Pakete keine oder nur mehr minimal viele Probleme gibt, weil am Ende des Tages können wir es natürlich nie ausschließen, dass irgendwann mal was passiert, dass wieder mal eine, keine Ahnung, Waschmaschine auf das Paket gestellt wird oder so. Also da passieren die wildesten Dinge. Aber ich denke und hoffe eben, dass wir mit den Kunststoffdosen jetzt die langfristig hoffentlich beste Möglichkeit der Verpackung gefunden haben.
Ja, und vielleicht wollen wir es auch in die Shownotes mal packen, das Video, was ihr gemacht habt zum Thema der Ökobilanz, Unterschiede der Verpackungsmaterialien. Weil natürlich wirkt ein Plastik im Aspekt der Umweltverschmutzung immer so, ist eine Plastikverpackung. Aber wenn man sich das nüchtern durchrechnet, dann merkt man, dass also vor allem jetzt im Vergleich zu den neuen Monoplastikverpackungen, dass die ökologisch so viel besser abschneiden im Vergleich zu den Glasverpackungen, weil allein der Energieaufwand in der Produktion von Glas aufgrund der hohen Temperaturen, die dafür gebraucht werden, immens viel höher ist durch die Schwere der Glasverpackung. Verpackung ist natürlich entsprechend auch jedes Paket mit Glasinhalt deutlich schwerer. Entsprechend ist der Kraftstoffverbrauch beim Transport höher. Die Bruchgefahr, hast du gesagt, dass es müssen viel öfter Produkte ersetzt werden. Und wenn es eben kein Verbundmaterial, sondern ein Monoplastikmaterial ist, ist es auch einwandfrei recycelbar, wenn es vom Konsumenten dann richtig entsorgt wird. Bei den Blistern war es ja auch so, dass natürlich ein Verbundmaterial am Anfang gewählt wurde, das Plastik mit der Folie, aber da ja auch von Anfang an der Austausch mit dem Produzenten war, kann man nicht eine reine Plastikfolie geben.
Und also ein Monoblister aus einem Monomaterial. Genau, also das ist auch ein Punkt, das Thema der Verpackung leider ein bisschen komplexer macht. Also ehrlicherweise gibt es eben die perfekte Verpackung noch nicht. Man kann zwischen unterschiedlichen Verpackungen wählen, die unterschiedliche positive und negative Aspekte haben. Und wie du richtig sagst, beim Blister sind wir auch davon ausgegangen, weil wir damals eben im Kontakt mit dem Produzenten waren, der meinte, mittelfristig wird es eventuell Monoblister geben, sprich aus einem Monomaterial, sodass das kein Verbundmaterial ist, sodass es besser recycelt werden kann. Jetzt fiel dann letztens aber der Versuch auf der Maschine so aus, dass sich die Art von Blister leider überhaupt nicht verpacken lassen. Also die sind nicht maschinengängig, was uns natürlich jetzt auch noch zusätzlich dazu motiviert hat, auf Kunststoffdosen zu wechseln, weil wir eben leider mittelfristig bei den Blistern nicht auf ein Monomaterial wechseln können, was eigentlich der Plan war.
Genau, und vielleicht auch, um noch deine Sicht auch besser zu verstehen, die Monoplastikdosen mit den Etiketten haben auch den Vorteil, dass sie viel flexibler zu drucken sind, weil die Boxen für die Blister musstest du immer mit ziemlich viel Vorlauf nachbestellen, was dann auch dazu führen kann, dass entsprechend die Verfügbarkeit der Produkte darunter leiden kann, genau, weil dann oft alles da ist, außer halt die Verpackung. Mhm. Und auch das möchte man, glaube ich, in Zukunft reduzieren, weil das sind die Leute natürlich auch nicht happy, wenn sie dann ihre Nährstoffe nicht kriegen.
Voll, genau. Also wie man schon merkt, es gibt einfach sehr viele Aspekte zu beachten. Und wir haben jetzt vieles durchprobiert. Entsprechend kennen wir die Kehrseiten von allen Varianten. Mhm. Also bald, weil jetzt haben wir dann die dritte Verpackungsvariante. Und wie gesagt, ich denke und hoffe, dass wir dann die beste Lösung gefunden haben. Das ist, denke ich, auch das Schöne bei uns, dass ich da einfach so flexibel bin und so frei bin zu sagen, okay, wir haben es probiert. Es funktioniert nicht so toll, wie wir es uns gedacht haben. Wir können es leider unter dem, was wir in der Hand haben, nicht so optimieren, dass wir es gut hinbekommen. Und dann wechseln wir halt einfach. Und wenn es wieder nicht passen sollte, dann suchen wir nach einer anderen Lösung. Aber ich denke und hoffe, dass das jetzt passt und dass wir auch mit den neuen Formulierungen die besten Formulierungen haben, die wir so zeitnah nicht wieder ändern müssen.
Davon gehe ich jetzt auch aus. Genau. Im Handel ist es natürlich was ganz anderes. Wenn Unternehmen eben im großen Stil ihre Distribution haben, dann kann man da sehr schwer Dinge ändern. Mhm. Dadurch, dass du noch verhältnismäßig klein und flexibel bist von der Firma her, ist das relativ entspannt. Genau, wir waren beim Essentials Multinährstoff.
Genau, ich wollte gerade sagen.
Führt uns noch zum All-in-One.
Bitte, ja.
Was sich geändert hat, sind zum einen ein Stück weit die Dosishöhen, der Vollständigkeit halber, den meisten wird es wahrscheinlich nicht auffallen, aber wie der All-in-One in seiner ersten Variante erschienen ist, im Vergleich zum Essentials und zum Basic, hat man vielleicht oder vielleicht auch nicht gemerkt, dass die Dosishöhen der unterschiedlichen Nährstoffe nicht gleich gewählt war, weil die erste...
Also nicht gleich wie beim Essentials?
Genau. Die erste Grundidee des All-in-One war es, dass man quasi eine Rundum-Basis-Versorgung hat, vor allem Leute, die sich recht vollwertig pflanzlich ernähren, dass sie eben etwas weniger Eisen, etwas weniger Zink und andere Nährstoffe und auch die B-Komplexe etwas geringer dosiert haben und man damit dann ergänzend zu einer rundum ausgewogenen Ernährung, die aber pflanzlich und damit halt in gewissen Aspekten etwas weniger dicht konzentriert mit Nährstoffen ist, das gut ergänzt. Wir sind jetzt aber davon weggegangen, weil am Ende des Tages sind die Unterschiede nicht so groß gewesen, dass sie ernährungsphysiologisch wirklich einen großen Unterschied gemacht haben. Und es hat zu sehr viel Verwirrung geführt, weil Leute gefragt haben, warum ist jetzt im All-in-One so viel Eisen drin, aber im Essential so viel. Und die neue Linie ist so, dass grundsätzlich eben, wie am Anfang gesagt, jeder Multinährstoff aufeinander aufbaut. Das heißt, die Menge an Eisen, Zink, Jod, Selen, B12 etc. ist in jedem der Produkte gleich. Basics hat einfach nur weniger Nährstoffe, Essentials etwas mehr und All-in-One noch etwas mehr, aber jene, die enthalten sind, sind in derselben Dosierung. Und was Essentials von All-in-One unterscheidet, ist die Zugabe der Mebicos. Das heißt, man hat Taurin, Kreatin, Carnosin und Carnitin drin. Das Hydroxyprolin, das ursprünglich im All-in-One drin war, ist weggekommen aus zwei Gründen. Zum einen ist es so, dass wir in der neuen Mebico-Variante, die kommen wird, das Carnosin inkludieren. Das heißt, es wird auch das Mebico Plus als Produkt wegfallen, weil wir das Carnosin in das Mebico inkludieren, was gut ist für alle Konsumenten, weil sie sich damit ein Produkt sparen. Und die, wenn man sie anguckt, und das war auch in der Recherche schon recht früh deutlich, aber es zeigt es sich jetzt einfach, je mehr ich über beide Nährstoffe Carnosin und Hydroxyprolin gelernt habe, desto mehr zeigt es sich auch, dass die Datenlage fürs Carnosin einfach sehr viel stärker ist im Vergleich zum Hydroxyprolin, was die Bedeutung angeht. Und Hydroxyprolin ist einfach ein sehr teurer Rohstoff, der seine Berechtigung hat, aber das Carnosin, beziehungsweise in dem Fall das Mebico Plus, unnötig teuer gemacht hat, weil diese beiden Nährstoffe drin sind, wobei das Carnosin aber das Wichtigere wäre. Entsprechend haben wir uns dazu entschlossen, das Carnosin in das Mebico Basisprodukt reinzugeben. Damit sind da jetzt alle vier wichtigen Mebicos drin.
Also jetzt dann in ein paar Monaten, wenn die neue Variante erscheint.
Genau.
Also wir vereinfachen damit die Supplementierung.
Man streicht quasi ein Zusatzprodukt, was man dann nicht mehr wirklich braucht. Es wird vielleicht auch nicht, mal gucken, Hydroxyprolin als Mononährstoff geben. Wie gesagt, er hat auch seine Berechtigung im Handel. Aspekten, aber im Vergleich zu Carnosin ist die Datenlage zum Hydroxyprolin deutlich geringer und aufgrund des hohen Preises des Hydroxyprolins haben wir uns dafür entschlossen, das Mebico Plus entsprechend dann auf Dauer zu streichen. Es gibt es aber noch, wenn es also jemand noch haben möchte, sehr, sehr gerne noch nehmen und ich denke, ab der Charge wird es dann auch auslaufen, oder? Oder ist noch eine in der Produktion? Weißt du, wie lange es noch geben wird?
Also wie lange es noch geben wird?
Hängt davon ab, wie viele Leute
das bestellen. Genau. Also das kann ich nicht ganz genau vorhersagen, aber ich glaube, ich habe von dem abgesehen, was aktuell noch am Lager ist, nichts mehr nachbestellt.
Okay, genau. Und je nachdem, wie schnell das Mevico sich ausverkauft, in den nächsten 4, 5, 6 Monaten wird es dann das Mevico mit Carnosin geben, oder?
Genau.
Genau. Und weil eben das Mevico Plus dann auch Geschichte sein wird und das nur noch Mevico mit diesen 4 Carni-Nutrients gibt, wurde dann auch im All-in-One entsprechend diese Variante übernommen, dass diese 4 Mevicos exklusive Hydroxyprolin drin sind. Und natürlich beim All-in-One, genauso wie auch beim Essentials, ist das Methionin aus Geruchsgründen und das Cholin aus Hygroskopiegründen, aufgrund der Verfärbung, die damit einhergehen, rausgenommen worden. Und ansonsten, abseits dieser Unterschiede, ist es aber dann weiterhin das All-in-One. Und es wird eben auch geschlechterspezifisch sein. Wie gesagt, die Geschlechterunterschiede machen sich vor allem beim Eisen und Zink bemerkbar. Frauen haben einen deutlich höheren Eisenbedarf bei geringerem Zinkbedarf und Männer haben einen deutlich höheren Zinkbedarf beim geringeren Eisenbedarf. Und entsprechend haben wir uns dafür entschlossen, die Geschlechtertrennung zu machen. Dadurch, dass die DGE in den neuen Eisenempfehlungen davon weggegangen ist, deutlich geringere Eisenzufuhrempfehlungen für postmenopausale Frauen auszusprechen, gibt es zumindest mal bis auf Weiteres kein postmenopausales Frauenmulti, weil der Unterschied in der Eisenzufuhrempfehlung nicht sehr groß ist. Entsprechend können auch Frauen nach der Menopause einen der jeweiligen Multinährstoffe für Frauen nehmen. Und was es vom Namen her noch gibt, was auch neu ist, sind die All-in-Ones für die Schwangerschaft und Stillzeit. Es gab es pränatal und postnatal. Das war ja die Duo-Cap mit Omega und den Multinährstoffen. Kannst du vielleicht gerne auch noch aus dem Nähkästchen plaudern. Das war einfach, soweit ich es mitbekommen habe, einfach schwierig von der Lieferkette. Es war unproportional teuer und ja, entsprechend der Grund, führt es dann gerne vielleicht noch aus, aber kurz, dass die Geschichte fertig ist, der Grund, warum dann die ausliefen und wir Pregnancy Support für die Schwangerschaft und Stillzeit einfach als Add-on gemacht haben, dann aber zum einen gemerkt haben, dass es, weil es halt Pregnancy nur Schwangerschaft heißt, es zwar auch für die Stillzeit möglich wäre, weil die Unterschiede nicht so groß sind, aber die Leute einfach ein bisschen verwirrt waren, dass es nur Pregnancy hieß und es unter dem Blickwinkel eigentlich auch gar nicht unbedingt notwendig ist, ein Add-on zu machen. Vor allem, wenn jetzt eben Cholin wegfällt, kann man eigentlich quasi ein Produkt für die Schwangerschaft, eins für die Stillzeit machen und muss dann nicht den Multinährstoff mit dem Pregnancy-Add-on kombinieren. Und deswegen kommt jetzt eben ab der nächsten Charge das All-in-One Schwangerschaft und Stillzeit, oder?
Genau, ja. Also ich meine, am Ende des Tages kann man ja, finde ich, für sehr viele Formulierungen argumentieren.
Es gibt ein Für und Wider für vieles,
ja. Genau, weil theoretisch könnten wir auch das kommende jetzt eben namens Pregnancy All-in-One theoretisch ja auch in der Basic und in der Essentials-Variante machen oder man kann dafür argumentieren. Wir haben uns halt dagegen entschieden, weil wir sagen, es ist doch eine sensible Lebensphase. Wir legen es da jeder Person ans Herzen, etwas umfangreicher zu supplementieren. Deswegen gibt es für diese Lebensphase eben nur die umfangreichste Multinährstoff-Version und wir haben es aber an die bestehende All-in-One-Version angelehnt, damit es auch eben ein bisschen stringenter wird. Man kann ja auch ehrlicherweise sehr gut für die Duo-Caps, die wir damals hatten, plädieren. Es war aber einfach in der Lieferkette her sehr schwierig. Und bei den Duo-Caps, die ja auch Omega-Fettsäuren mitliefern, ist man dann aber in der Dosierung der Mikronährstoffe wiederum so limitiert, weil, also das ist der Duo-Cap, also 2 Kapseln, eine Kapsel-in-Kapsel-Technologie. Also man hat eine etwas größere äußere Kapsel, die mit Omega-Fettsäuren, also mit Mikroalgenöl gefüllt ist und darin schwimmt eine kleinere Kapsel, die mit Pulver, also mit Mikronährstoffen gefüllt ist. Und die innere Kapsel ist aber so klein, dass man voluminösere Nährstoffe, wie jetzt eben beispielsweise das Kreatin, das Carnitin, wo man einfach eine verhältnismäßig hohe Dosierung benötigt, damit es Sinn macht, nicht hineinbekäme. Also man hat halt hier immer gewisse Abschläge, die man machen muss. Entweder man inkludiert alles und hat dann pro Tagesportion, keine Ahnung, 10, 15 Kapseln. Dann wäre das etwas, was viele Personen nicht möchten. Oder man nimmt keine Duo-Cap, kann deswegen keine Omega-Fettsäuren inkludieren. Oder man nimmt Duo-Caps und kann deswegen keine voluminöseren Nährstoffe inkludieren. Also da sind wir eben gezwungen, an irgendeinem Ende sozusagen einen Kompromiss einzugehen. Und im Sinne der Stringenz haben wir uns jetzt eben für die All-in-One-Pregnancy- bzw. Stillzeit-Variante entschieden. Das bedeutet, von der Nährstoffauswahl her ist es gleich wie das All-in-One für die Männer und für die Frauen. Nur in der Dosierung her ist es eben jeweils für die jeweilige Lebensphase, also
Schwangerschaft und Stillzeit,
genau, beziehungsweise Kinderwunsch, angepasst. Und hier gilt,
wenn du Kinderwunsch sagst, also wir haben jetzt keinen Kinderwunsch All-in-One,
genau, sondern
man kann schon
das
Pregnancy nehmen, das ist vielleicht wichtig zu erwähnen.
Ja, genau. Und ja, ich glaube, das war alles dazu. Aber uns war es eben wichtig, dass wir in dieser sensiblen Lebensphase auch die Version an Multinährstoff bieten die direkt eine Grundversorgung an Mebikos, also an Kreatin, Carnitin, Carnosin und Taurin liefert, damit man das auf jeden Fall in zumindest einer Grundversorgungsdosierung bekommt.
Genau, davor lautete die Empfehlung auch in der Schwangerschaft, in der Stillzeit, nimm die Mebikos noch dazu. Mhm. Aber verständlicherweise haben das dann nicht auch alle gemacht, beziehungsweise nicht jede Frau hat nachgefragt, hat dann gedacht, oh cool, ich habe jetzt ja hier mein Pränatal und mein Postnatal, damit habe ich ja alles. Und ja, die wichtigste Grundversorgung hatte sie, aber zumindest Kreatin, Carnitin, Taurin und jetzt auch Carnosin ist, denke ich, sehr sinnvoll dabei zu haben. Und ich finde, das hat auch noch einen weiteren Vorteil, abseits der Tatsache, dass einfach die Lieferkette sicherer ist, was der größte Vorteil ist, weil egal wie gut oder schlecht das Produkt zusammengestellt ist, wenn es nicht lieferbar ist, ist auf jeden Fall das Schlechteste, was dem Konsumenten passieren kann. Und mit den Omega-Fettsäuren, du hast das schon angesprochen, ist man sowohl in der Dosierung jetzt flexibler, weil man nimmt einfach die Menge an Omega, die man haben möchte, und man ist auch flexibler, nimmt man jetzt nur das reine Algenöl für Omega-3, für EPA, DHA, wenn man ansonsten noch Eier oder andere Arachidonsäurequellen hat, oder nimmt man das Gemischte oder in welchem Verhältnis mischt man es, dass man ist hier einfach auch deutlich flexibler, was ich sinnvoller erachte. Und wenn jetzt eine Frau besonders sensibel ist, was das Schlucken von Kapseln angehen kann, die Art von Kapseln kann sie jetzt auch aufmachen und das Pulver ins Essen streuen, ist geschmacklich, finde ich, fragwürdig, aber für manche die bessere Option. Die Duo-Cap-Kapseln, die waren natürlich versiegelt aufgrund des Öls und die konnte man nicht aufmachen. Also ich finde, altogether ist es jetzt die beste Lösung unter allen, die wir bisher haben. Natürlich, sonst hätten wir ja was anderes gemacht und ich freue mich sehr, wenn das dann jetzt gemacht ist.
Ja, wobei kann man das so sagen, weil
aus meiner Sicht schon. Also wenn
in
du alles
im Kopf hatten wir es ja anders.
Genau, und ich finde, wir haben es jetzt besser. Sonst also würden wir ja wieder zu dem zurückgehen, was wir schon mal gemacht haben.
So meinst du ja voll, aber vielleicht sehen wir das in 2 Jahren ja anders.
Genau, dann würden wir es wieder anders machen. Nicht. Aber also was man sich schon sicher sein kann, wann immer wir der Meinung sind, dass wir etwas als besser erachten, was wir noch nicht haben, dann machen wir es.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube nicht, dass wir es nochmal ändern, aber you never know. Also
das haben wir uns vor einem Jahr auch gedacht.
Genau. Wobei bei der Formulierung ist ja schon von Anfang an aufgrund der enthaltenen Methionin-Verbindungen von
Anfang an. Ich meinte bei den ersten Schwangerschaftspräparaten. Mal gucken, was die Zukunft bringt.
Ich bin zuversichtlich.
Ich auch.
Genau, so viel zu den Multinährstoffen. Ich glaube, die Ebene haben wir damit
zu weit abgeschlossen. Du hast ja gesagt, warum eben Multinährstoff aus unserer Sicht das wichtigste Präparat ist und entsprechend auch das Fundament der Pyramide bildet. Wir haben jetzt aber gesagt, wir haben ja bei Watson 3 unterschiedliche Versionen, also eben das Basics, das Essentials und das All-in-One.
Ja.
Wann würde man denn jetzt welches Präparat nehmen? Also das ist sicher noch eine Frage, die sich jetzt viele Leute stellen. Mhm. Also wie... Plus es gibt auch unzählige andere Multinährstoffe am Markt. Also wie entscheide ich mich denn jetzt für eins all dieser Präparate?
Also aus meiner Sicht muss man halt mehrere Aspekte in die Waagschale werfen und dann gucken, was rauskommt. Also eine Sache ist sicherlich der Preispunkt. Wie viel bin ich bereit für einen Multinährstoff oder für meine Supplementierung allgemein auszugeben? Wie viele Kapseln bin ich bereit zu nehmen? Wie sieht meine restliche Ernährung aus? Und wie risikoavers oder risikoaffin bin ich? Weil je breiter aufgestellt der Multinährstoff ist, desto geringer ist das Risiko, dass gewisse Nährstoffengpässe, die vielleicht übersehen werden, entstehen können. Auf der anderen Seite eben, je weniger umfangreich der Multinährstoff zusammengestellt ist, desto höher ist das Risiko, dass sowas entstehen kann. Und daher muss man dann für sich die Wahl treffen, was das Beste ist. Ich persönlich habe ja die 3 gestaltet. Das heißt, grundsätzlich kann ich die alle 3 abwinken. Ich persönlich, für mich würde aber Basics nicht in Frage kommen, weil trotz meiner guten Sachkenntnis ist es so, dass ich, dadurch, dass ich auch viel unterwegs bin und nicht immer mein Essen komplett in der Hand habe, lieber quasi ein bisschen ein Sicherheitsnetz an einer breiteren Nährstoffauswahl habe. Ich verstehe aber andererseits, der Basics ist natürlich der günstigste unter den 3 Multinährstoffen und er nimmt sicherlich so Pareto-mäßig schon mal den allergrößten Teil des Risikos weg. Also wenn man jetzt sich die Frage stellt, was wäre, um den Großteil des Risikos wegzunehmen, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn das Budget sehr begrenzt ist, dann wäre das sicherlich die Basics-Variante, die man dafür nehmen würde. Ich persönlich würde den meisten Menschen entweder das, also wenn es das Budget hergibt, das Essentials oder das All-in-One empfehlen. Was da die bessere Wahl ist, kommt darauf an, was man möchte. Wenn man sagt, ich möchte möglichst wenig supplementieren, ich möchte mit möglichst wenig Gedanken eine möglichst umfassende Supplementierung haben, dann wäre All-in-One sicherlich die optimale Lösung. Ich hingegen nehme bis jetzt und vermutlich auch weiterhin das Essentials, weil ich die Mebikos lieber noch etwas höher dosiert haben möchte. Im All-in-One ist eine gute Grundversorgung drin, das passt ausgezeichnet. Ich möchte die Mebikos auch noch etwas höher dosieren und bin damit mit dem Essentials ein bisschen flexibler, weil ich nehme das Mebiko auch als Pulver, was ich dann ins Essen oder in einen Shake reingebe, mir das eben flexibel dosieren kann. Aber der einzige Unterschied eben zwischen Essentials und All-in-One ist, der Fakt, dass in den einen noch eine Grundversorgung am Mevikos drin ist, im All-in-One, im anderen nicht. Wenn man jetzt die Mevikos nicht nehmen würde, würde ich sagen, ist All-in-One die bessere Variante, weil es eben hier eine Grundversorgung an dem liefert und man kein eigenes Produkt extra dafür braucht. Wenn man aber in Richtung Optimalversorgung, gerade im Sport, in Bezug auf die Kraft- und Ausdauerleistung geht, dann mag eine etwas höhere Mevico-Dosierung, wie wir in den Videos gezeigt haben, durchaus sinnvoll sein. Und am Ende des Tages, wenn man aber schon mal an dem Punkt ist, wo man sich die Gedanken macht, lieber Mevico plus Essential oder All-in-One, dann gehört man zu dem 1% der Menschen, die sich schon so viel Gedanken über Ernährung machen, dass man eh das Allermeiste schon sehr gut optimiert hat.
Genau, und dann abschließend zu dieser Ebene nochmal kurz von meiner Seite her zusammenfassend etwas zum Calcium und zum Cholin, was wir eingangs ja gesprochen haben. Also in allen neuen Versionen ist, wie gesagt, wieder ein bisschen Calcium drinnen, also 120 Milligramm. Wenn man sich jetzt sehr kalziumarm ernährt, also überhaupt keine mit Kalzium angereicherte Pflanzenmilchalternative oder ähnliches konsumiert, dann von unserer Seite her die Empfehlung, dass man hier noch ein bisschen mehr extra supplementiert.
Es gäbe es sowohl mittlerweile als Kalziumpulver als auch als Kapseln.
Genau.
Also da ist man auch relevant für die, die kein Pulver mögen oder für die, die keine Kapseln wollen. Es gibt beides.
Genau. Und beim Cholin auch der Hinweis, wenn man sich nicht sehr cholinreich ernährt, was überwiegend pflanzlich sehr schwierig ist, dann idealerweise noch ein zusätzliches Cholin-Monopräparat verwenden für eben eine optimale Versorgung.
Genau, so 200 bis 300 Milligramm pro Tag als Supplement ist eine sehr sinnvolle, gute Dosierung. Das wird man mit dem City-Cholin ein bisschen schwieriger hinkriegen, beziehungsweise es wird relativ teuer sein, die Menge einzunehmen. Daher ist dann eher die Frage, nimmt man das Lecithin-Pulver für Phosphatidylcholin oder nimmt man Bitterdraht? Beides funktioniert grundsätzlich. Auch die Kognitionsstudien haben teilweise Cholin-Bitterdraht oder Cholinchlorid genommen und es hat funktioniert. Also die Cholin-Experten, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, die sehen da zu wenig Datenlage, um eine konkrete Empfehlung zu geben. Im Zweifelsfall, wenn man jetzt sagt, ich möchte das Risiko aufs möglichste Minimum reduzieren, ich möchte möglichst gut supplementieren, würde ich sagen, geht man noch etwas mehr auf Nummer sicher, wenn man Phosphatidylcholin supplementiert, einfach weil das die Art der Cholinbindung ist, die man jetzt auch in Eiern und anderen cholinreichen Lebensmitteln findet, im Fall auch in den pflanzlichen Cholinquellen. Und daher ist da sicherlich die Frage der Bioverfügbarkeit am geringsten gestellt, weil da weiß man auch, dass das hoch bioverfügbar ist. Und noch ein Grund mehr, abgesehen von dem Hauptgrund, nämlich der Schwierigkeit mit der Verfärbung, zu sagen, nimm mal das Cholin lieber raus, weil dann jetzt hat man die Möglichkeit, flexibel das zu nehmen, was man haben möchte. Und vielleicht ein letzter Hinweis, bevor ich es vergesse, ein paar sind ja schon rausgekommen, ein paar kommen noch in den nächsten Monaten. Ich würde hoffen, korrigieren wir, wenn es anders ist, dass bis zum Ende des Jahres es soweit sein sollte, dass sämtliche einzelne Nährstoffe, die in den Multinährstoffen enthalten sind, auch als Monopräparate existieren. Das heißt, alle Leute, die sagen, ich nehme beispielsweise ein Schilddrüsenmedikament mit Jod, ich brauche einen jodfreien Multinährstoff, können sich dann ein Bundle aus den unterschiedlichen Monos machen. Oder die Leute, die sagen, boah, ich habe jetzt versehentlich davor die letzten Monate viel zu hoch B12 über ein anderes Produkt supplementiert, ich brauche jetzt eine B12-freie Variante oder ich habe B12-Akne, ich muss geringer dosieren oder, die können sich dann die Multinährstoffe durch die Monos trotzdem weiterhin dann zusammenstellen.
Genau, also ich glaube, es sind schon alle Vitamine und Mineralstoffe, die in den Multis drinnen sind, als Monos bestellt. Von dem her, ja, im Laufe der nächsten Wochen sollte das alles verfügbar werden. Beim Cholin, das wollte ich noch sagen, also weil du ja eben meintest, das Phosphatidylcholin, also das Lecithinpulver, ist gegebenenfalls ernährungsphysiologisch ein bisschen besser.
Aber nerviger.
Ja, ich persönlich finde es halt zum Supplementieren viel nerviger. Und da muss man natürlich auch wieder persönlich abwägen. Bringe ich es über mich jeden Tag so einen Löffel von diesem, weil es ist ja ein Fettpulver, also ein klebriges Pulver, das natürlich einzunehmen, finde ich, um einiges nerviger ist als eine Kapsel. Und wenn man das halt nicht regelmäßig über sich bringt oder halt zur Routine machen kann, dann wird es natürlich auch mehr Sinn machen, dass man das mit einer Kapsel macht, die man gegebenenfalls leichter einnehmen kann.
Die beste Supplementierung ist die, die man regelmäßig macht, auf jeden Fall. Genau. Also um das auch ins richtige Verhältnis zu setzen, deswegen haben wir ja auch kein Problem gehabt, davor das Cholin-Bitterdraht zu nehmen. Es ist ein guter erforschter Rohstoff, es gibt einen Markenrohstoff davon, also das passt alles. Wenn man nur jetzt einen Schritt weitergehen würde und sagen würde, wie liegt es denn im Lebensmittel vor und entsprechend, wo ist die geringste Unsicherheit, dann wäre es das. Aber ich weiß auch nicht, ob ich mir auf Dauer das Phosphatidylcholin oder das Lecithin geben würde. Ich finde es cool, wenn man das verkocht oder verpackt in Rezepten, wenn man da regelmäßig das machen würde, ist es, glaube ich, schon sehr cool. Mhm. Aber zum Einnehmen, bin ich ganz bei dir, ist es ein bisschen nervig, wenn man das jetzt irgendwie ins Ess, also ins Getränk oder wo immer reingeben muss, ist ein bisschen nervig, ja. Weil es klebt halt, ist ein bisschen fettig.
Ja, genau. Ja. Und ja gut, damit würde ich sagen, auf zur nächsten Ebene, oder? Jawohl. Nämlich die Ebene der Omega-Fettsäuren. Mhm. Legst du einfach mal los und ich kretsch dazwischen, wenn mir was einfällt.
Bitte, bitte, gerne. Genau, die Omega-Fettsäuren, sprich allen voran die langkettigen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, EPA, DHA, ARA, Eicosapentaensäure, Docosahexaensäure und Arachidonsäure. Und grundsätzlich ganz klassisch, streng genommen, essentiell sind ja Linolsäure, Omega-6 und Alpha-Linolensäure, Omega-3. Die zu supplementieren macht, finde ich, aus zwei Gründen nicht so viel Sinn. Erstens einmal, wenn man sie haben möchte, kann man das über die Ernährung kriegen, weil da gibt es genügend, also vor allem beim Omega-6 ohnehin, aber auch beim Omega-3, Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen, Walnüsse und deren Öle. Omega-6 sowieso quasi jedes Pflanzenöl, aber auch Sonnenblumenkerne, Kübiskerne und die meisten fetthaltigen pflanzlichen Lebensmittel haben relativ viel Omega-6. Das muss niemand supplementieren. Die Krux ist halt, dass es zwar auf einer theoretischen Ebene die Möglichkeit gibt, dass der Körper aus Linolsäure über mehrere Stoffwechselprodukte dann Arachidonsäure macht und auf der anderen Seite die Alpha-Linolensäure über mehrere Umwege dann zu Eicosapentaensäure und dann weiter zu Docosahexaensäure umgewandelt werden kann. Großes kann, aber nicht muss. Die Syntheserate, die Eigensyntheserate ist genetisch bedingt. Das heißt, manche Menschen machen es besser, manche schlechter. Frauen im Schnitt besser als Männer, weil die Enzymaktivität hormonabhängig ist, östrogenabhängig ist und gewisse Erkrankungen ebenfalls einen Einfluss haben können. Grundsätzlich im Schnitt sehen wir, jüngere Menschen konvertieren besser als ältere Menschen. Und im Schnitt sehen wir aber, dass auch die besseren Konvertierer nicht genug konvertieren, um jetzt Omega-Index-Werte erreichen zu können, die sich im Bereich von Personen, die regelmäßig Fisch und andere Omega-3-haltige Lebensmittel in Form der langkettigen Omega-3-Fettsäuren zu sich führen, bekommen können. Das heißt, die Eigensynthese ist gegeben, aber eingeschränkt, ebenso wie auch beim Cholin. Da gibt es auch eine Eigensynthese, aber die ist eben auch sehr gering. Und daher empfehlen die Fachgesellschaften nochmal in den kritischen Lebensphasen, vor allem in der Schwangerschaft, ganz klar explizit vorgeformtes DHA zuzuführen. Viele andere Fachgesellschaften empfehlen das auch abseits der kritischen Lebensphasen und in der pflanzlichen Ernährungsweise, wo es eben keine vorgeformte Quelle für EPA und DHA gibt, weil man keinen Fisch, keine Meeresfrüchte, keine DHA-haltigen Eier und so weiter isst.
Also an der Stelle sei vielleicht gesagt, korrigiere mich, wenn du es jetzt schon gesagt hast und ich es nur überhört habe, die langkettigen Omega-Fettsäuren sowohl auf der Omega-3 als auch auf der Omega-6-Seite existieren in der Ernährung nur in tierischen Produkten.
Genau, habe ich noch nicht gesagt. Genau, du hast es vollkommen richtig erwähnt. Auf prinzipieller Ebene natürlich schon, weil ein Algenöl, ich meine, keine Ahnung, ob das jetzt eine Alge ist, die eher ein Bakterium ist oder eine Pflanze oder was auch immer die Alge ist, aus der das Algenöl gewonnen wird. Mhm. Oder im Fall des Omega-6-Öls ist es ja, glaube ich, ein Pilz, aus dem das gewonnen wird, also auch keine Pflanze, aber eine nicht tierische Quelle, aber das gibt es halt nicht im Supermarkt.
Voll, also das ist jetzt nicht so ein Pilz, den nur, also ist ja kein Champignon oder so.
Richtig, genau. Richtig,
sondern das ist so ein Pilz, der, also wie würde man das beschreiben?
Ja, der wächst in einer, also der ist so ein flacher, so pilzsporenartiger Pilz. Ja, genau, das ist kein Speisepilz, den man kriegen würde. Genau, also vereinfacht gesagt kann man sagen, unter den gängigen Lebensmitteln findet man es nur in tierischen Lebensmitteln. Die menschliche Eigensynthesekapazität ist insgesamt gering und in manchen Fällen sogar so gering, dass es verpflichtend ist zu supplementieren, vor allem in den kritischen Lebensphasen, wo auch der Bedarf noch erhöht ist. Aber altogether, wenn man keine tierischen Produkte isst, sollte man sich vor allem auf Seiten der Omega-3 einmal Gedanken machen. Da ist auch mittlerweile, glaube ich, keine oder kaum noch eine Kontroverse innerhalb der veganen Bewegung. Es gibt nur so ein, zwei Leute, die einfach nicht von ihrer Position abrücken wollen, weil sie es halt schon seit 15 Jahren sagen und nicht einsehen wollen, dass sie Unrecht hatten. Wir sind so Veg Source, glaube ich, ist immer noch sehr stark gegen Omega-3-Supplementierung und so ein, zwei andere. Aber sonst wirklich jeder andere von den Plant-Based Doctors hat das mittlerweile auch akzeptiert und auch inkludiert und empfiehlt eine moderate Menge an so 250 bis 500 Milligramm EPA, DHA für Erwachsene, ein bisschen mehr in der Schwangerschaft und Stillzeit. Wo wir gar nicht einmal wirklich eine Kontroverse, sondern einfach eine Nichtbeschäftigung haben, ist halt die langkettige Omega-6-Fettsäure. Da wird einfach sehr wenig darüber gesprochen, aus Gründen, die wir im Detail auch in der Arachidonsäure-Folge besprechen, die wir vielleicht gerne auch in den Shownotes verlinken können. Gerne vielleicht auch die Omega-3-Folge verlinken, wenn man da noch mehr dazu wissen möchte. Und hier im Prinzip, die Problematik ist dasselbe. Man sieht in Studien, dass egal, ob man mehr oder weniger...
So die Problematik auf der Omega-6-Seite ist dieselbe wie auf der Omega-3-Seite,
genau, was die im Synthese Kontext der betrifft. pflanzlichen Ernährung, dass die Synthese gering ist, egal ob man ein Vielfaches der Linolsäuremenge oder nur ein Bruchteil der Linolsäuremenge gibt.
Also des Vorgängerstoffs.
Der Vorgängerstoff, die ARA-Spiegel verändern sich nicht maßgeblich und wir sehen, dass Arachidonsäure sowohl für die Entwicklung der Netzhaut als auch die Entwicklung des Gehirns und für viele weitere Stoffwechselprozesse wichtig ist. Wir sehen, dass Arachidonsäure im Gehirn nach Docosahexaensäure die wichtigste langkettige Omega-Fettsäure ist, dass die Muttermilch eine reichhaltige Quelle an Arachidonsäure ist, also dass es eine ernährungsphysiologisch wichtige Fettsäure ist, die spätestens mit dem Ende der Stillzeit aber dann auch natürlich wegfällt in der pflanzlichen Ernährung und daher gegeben werden sollte, vor allem eben in den kritischen Lebensphasen. Ich würde aber auf Nummer sicher gehen wollen und zumindest ich mache es und alle anderen Personen, die in meinem Umfeld sind und bei denen ich auf Nummer sicher gehen möchte, kriegen von mir auch die Empfehlung bzw. die Produkte, dann eben, wenn sie jetzt keine Eier oder andere Tierprodukte zu sich nehmen, Arachidonsäure über Pilzöl zu supplementieren. Und daher ist das auf der zweiten Ebene, sowohl Arachidonsäure als auch EPA und DHA sind keine ganz klassisch essentiellen Nährstoffe im engsten Sinne, weil ein ganz klassisch essentieller Nährstoff ist einer, wo die Eigensynthese so gering ist, dass ein Fehlen dieses Stoffs in der Nahrung innerhalb von überschaubarer Zeit zu ganz klar messbaren spezifischen Mangelsymptomen führt, die auf Dauer auch nicht mit dem Überleben vereinbar sind. Bei den semi-essentiellen Fettsäuren in diesem Kontext ist es eher so, dass die kindliche Entwicklung darunter leidet, dass auf Dauer das Risiko für gewisse kardiovaskuläre Erkrankungen und auch gewisse kognitive Erkrankungen sich erhöht, zumindest was wir anhand von den bisherigen Daten sehen. Aber wenn ich jetzt eben als vegan lebende Person mal ein Jahr kein Algenöl zu mir nehme oder kein Pilzöl, werde ich es entweder noch gar nicht merken oder ich werde es anhand von unspezifischen Symptomen merken, die ich dann vielleicht gar nicht mit dem assoziiere, aber ich werde sicherlich keine lebensbedrohlichen Probleme kriegen. Und aufgrund dessen landete es jetzt bei uns in der zweiten Ebene. Also so gut ich das Pyramidenmodell auch als Veranschaulichung finde, genauso schwierig finde ich es aber auch auf der anderen Seite, weil natürlich dieses Pyramidenmodell suggeriert, dass die Omega-3-Fettsäuren, weil sie eine Ebene höher sind, weniger wichtig sein würden im Vergleich zu Multinährstoffen. Ich würde aus ernährungsphysiologischer Sicht einfach keine pflanzliche Ernährung empfehlen, wenn sie nicht mindestens durch diese zwei Ebenen supplementiert wird. Und daher würde ich da jetzt gar keinen großen Unterschied in der Wichtigkeit nehmen. Also ich würde wirklich, wenn man sagt, man möchte keine Omega-Fettsäuren zu sich nehmen, dann sollte vor allem natürlich, wenn man irgendwann plant, eine Familie zu haben, aber ehrlicherweise auch im Sinne des eigenen, der eigenen Gesundheit, sollte man dann keine pflanzliche Ernährung machen. Da ist sich mittlerweile gerade bei den Omega-3-Fettsäuren eigentlich jeder einig.
Hm. Ja, also eben die ersten beiden Ebenen als ähnlich wichtig und nur wenn man irgendwie durch den zusätzlichen Kauf eines weiteren Produkts die Existenz gefährdet, dann würdest du dich sozusagen, wenn du die Waffe an den Kopf gehalten bekommst, für den Multinährstoff entscheiden oder wie? Oder selbst dann nicht?
Ja, doch, genau. Also man, der Multinährstoff alleine schon natürlich, wenn man sich jetzt anguckt, quasi wie viele Nährstoffe man durch ein Präparat hier abdeckt, auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Also Multinährstoff ist halt so ein No-Brainer, weil er im Vergleich zu den ganzen Einzelpräparaten auch so viel günstiger ist, dass es ganz klar ist, dass das, deswegen haben wir auch eine Folge benannt, was ist der wichtigste oder was ist das wichtigste Nahrungsergänzungsmittel und wir haben uns ja auch darauf geeinigt, dass es nicht die Omega-Fettsäuren sind, sondern der Multinährstoff. Das heißt, wenn ich mir jetzt auf eins festlegen müsste, wäre das trotzdem weiterhin ein Multinährstoff, aber andererseits darf diese Darstellung nicht vermitteln, dass die Omega-Fettsäuren quasi dann ja nur so halb wichtig wären, weil das sind sie leider nicht. Ich würde es mir wünschen, das wäre natürlich toll für die vegane Ernährung, wenn man mit weniger Supplements auskommen würde, aber das ist halt nicht, was die Daten zeigen.
Wunderbar, dann würde ich sagen, damit auf zur nächsten Ebene oder gibt es noch was zu den Omega-Fettsäuren? Bitte.
Gebe natürlich ganz viel, aber ich glaube, alles zu den Omega-Fettsäuren kann man gerne in dem Podcast anhören, weil
ja, genau,
gibt sehr viel zu sagen,
ja, aber nicht im aber heutigen haben wir Kontext. Ja schon gesagt.
Genau.
Die dritte Ebene, meinte ich eingangs, sind MEBICOs, also Meat-Based Bioactive Compounds, Carninutrients wie Kreatin, Carnitin, Taurin etc., aber auch Aminosäuren und gegebenenfalls Protein. Magst du mit dem einen oder dem anderen starten? Hast du da eine Präferenz?
Ja, vielleicht mit einem kurzen Einblick, warum haben wir diese auf den ersten Blick vielleicht nicht zusammenpassenden Elemente in eine Kategorie gegeben? Grundsätzlich ist es so, dass der menschliche Körper einen Bedarf nach essentiellen Aminosäuren hat und vielleicht auch nach gewissen semi-essentiellen Aminosäuren. Und die DGE und auch andere Fachgesellschaften.
Wobei, vielleicht noch zur Erklärung an der Stelle für all jene Personen, denen das nicht bewusst ist, Aminosäuren wiederum die Bausteine von Protein sind.
Voll,
also
genau.
Ein Protein ist eine Aneinanderreihung von vielen unterschiedlichen Aminosäuren.
Genau, also so Fachgesellschaften empfehlen Proteinzufuhrmengen, weil es im Alltag einfacher umzusetzen ist.
Und dass das ist, was in Lebensmitteln enthalten ist.
Wobei manche Lebensmittel auch freie Aminosäuren haben, aber vereinfacht gesagt ist es so, dass sie Protein enthalten. Die Proteinempfehlungen rühren aber daher, dass wir damit einen Bedarf an diesen Aminosäuren decken. Und die Fachgesellschaften nennen Protein bzw. die Aminosäurenzufuhr beziehungsweise mehr oder weniger unterschiedliche Aminosäuren als potenziell kritisch. Und daher ist es einmal ein Thema in der pflanzlichen Ernährung. Wenn man frei von Tierprodukten isst, muss man ein bisschen mehr auf die Proteinzufuhr achten im Vergleich zu einer Mischkost, beziehungsweise deutlich mehr. Also dieses, wie es McDougall damals gesagt hat, so sobald man seinen Kalorienbedarf deckt, deckt man auch seinen Proteinbedarf. Das ist Irrsinn, das ist einfach völliger Unsinn. Vor allem unter dem Aspekt, dass die Aminosäurenqualität, die Absorption, die Bioverfügbarkeit da noch gar nicht mit reingenommen wird. Man in den neueren Stickstoffbilanzstudien auch sieht, dass vegan lebende Menschen so 10, 15, manchen Aspekten sogar 20% mehr Protein zuführen müssen, um eine positive Stickstoffbilanz als Parameter für eine ausreichende Proteinbedarfsdeckung zu erreichen und man daher schon mal nicht sagen kann. Und wenn man über die Aminosäurenversorgung spricht, ist es eben so, dass wir es deswegen, obwohl es sind essentielle Aminosäuren, also sind genauso wichtig wie die Fettsäuren, wie die Vitamine, wie die Mineralstoffe, aber im Gegensatz zu den langkettigen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren beziehungsweise manchen Nährstoffen wie Vitamin B12 und anderen, die man entweder gar nicht oder so wenig in Pflanzen findet, dass sich dadurch ein Supplementierungsbedarf ergibt, ist es so, dass grundsätzlich auf prinzipieller Ebene man bei einer guten Kostzusammenstellung rein pflanzlich den Protein- bzw. Aminosäurenbedarf schon decken kann. Mhm. Wenn man einen Fokus auf Sojaprodukte legt, ausreichend aus Hülsenfrüchten hergestellte Lebensmittel zu sich nimmt, wenn man vielleicht auch das ein oder andere Proteinpulver hat oder Fleischersatz, das ja auch aus Proteinpulver im weitesten Sinne besteht, also ein Fleischersatz aus Erbsenproteinisolat oder ein Fleischersatz auf Basis von Seitan oder anderen Lebensmitteln, dann kommt man auf seine 1,2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Sehr sportlich Aktive, die Interesse an möglichst gutem Muskelaufbau haben, vielleicht auf ihre 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht oder noch etwas mehr. Das kann man schon auf jeden Fall erreichen. Aber im Fall, dass man das nicht tut, wäre auf jeden Fall spätestens in dieser Ebene mal darüber nachzudenken, wenn man es nicht tut, was wären die Alternativen? Du hast es genannt, man könnte ein Proteinpulver nehmen. Proteinpulver finde ich schon so.
Habe ich es genannt?
Du hast gesagt Protein bzw. Aminosäuren auf der Ebene, genau. Und klar, Proteinpulver ist für mich schon so sehr ein Lebensmittel, dass ich mich schon fast sträube, es in die Nahrungsergänzungsmittelpyramide einzuordnen, weil genauso wie wir jetzt sagen, ein Stärkepulver zum Backen würden wir jetzt ja auch als Lebensmittel sehen und entsprechend ist für mich, also ein Proteinpulver ist ja im Prinzip Getreide ohne Stärke und Stärke ist Getreide ohne Protein.
Oder ein Olivenöl zum Anbraten.
Genau, dann Olivenöl und das isolierte Fett daraus, genau. Das heißt, das sind einfach isolierte Lebensmittelbestandteile, die wir aber normalerweise zum Kochen, Backen, Braten, wie auch immer verwenden. Und auch wenn die Verwendung von Proteinpulvern zumindest in der Allgemeinbevölkerung zu kulinarischen Zwecken noch nicht so gängig ist, ist das eigentlich eine total sinnvolle Sache. Also wenn ich mehr backen und kochen würde im Alltag, dann würden Proteinpulver, neutrale, einen deutlich höheren Anteil meiner Ernährung auch ausmachen, weil ich trinke jetzt nicht so viel Proteinshakes, aber wenn ich jetzt ein Brot backen würde, wäre da immer ein bisschen Protein drin. Oder wenn ich, egal was ich backen und kochen würde, wäre immer irgendwas drin.
Ja, aber du isst viel Mandelprotein.
Das stimmt, das tue ich, ja genau. Also ich, das schon.
Genau. Das ist auch sehr lecker.
Auch sehr lecker, genau.
Eins der wenigen veganen Proteinisolate, das für sich ohne Aromen und Süßstoffe lecker ist.
Das stimmt. Ein entöltes Mandelmehl, aka Mandelprotein, ist wirklich lecker. Freue mich schon, wenn es das wieder im Watson-Shop gibt. Da kommt vielleicht was.
Wird kommen, ja.
Genau. Super. Freue mich auch, wenn dann der auf Mandelprotein-Basis hergestellte Streukäseersatz kommt, den wir auch schon geplant haben.
Parmesan.
Parmesan ist es natürlich keiner, aber es wird ein gutes Produkt werden auf jeden Fall. Kommt alles bald, wir arbeiten an allem. Aber zurück zu dem Thema Proteine, genau. Also ich würde jetzt mal sagen, lass uns vielleicht für die Ebene Proteinpulver da ein bisschen auskategorisieren, sondern sagen, okay, wenn man über die Ernährung, und da würde ich eben Proteinpulver dazu zählen, nicht genügend essentielle / semi-essentielle Aminosäuren zuführt, dann gäbe es Aminosäurepräparate.
Aber wie weiß ich das denn jetzt, ob ich genügend zuführe?
Also das ist eine Rechenaufgabe. Mhm. Also das ist natürlich alles, man nimmt da Durchschnittswerte an, sowohl was den Bedarf als auch die Zufuhr angeht, aber damit kann man mal ein bisschen ein Gefühl bekommen. Und wenn man jetzt ein einfaches Rechenbeispiel nimmt, ich weiß nicht, wie schwer ich bin, aber sagen wir mal, ich wiege jetzt ungefähr 70 Kilo. Ich möchte auf ungefähr, also jetzt in meinem konkreten Fall, ich möchte auf 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht kommen. Das wären dann 105 Gramm Protein, rein rechnerisch, die ich pro Tag bräuchte. Nun ist mir natürlich klar, dass in diesem in dieser errechneten Größe schon einmal eine ziemliche Unsicherheit drin ist, dass das also nicht genau 105 sein muss. Es wären auch 100 okay, es wären auch 110 okay, aber es wären halt 50 wäre schlecht und 150 wäre auch nicht nötig, aber irgendwo halt um die 100 Gramm pro Tag. Und dann kann ich eben mal stellvertretend für einen Tag, der möglichst repräsentativ für mein Leben ist, kann ich rausrechnen, nehme ich ungefähr 100 Gramm Protein pro Tag zu mir. Ich tue das in meinem Fall. Wenn ich es nicht tun würde, dann müsste ich eben meine Ernährung umstellen oder noch Aminosäuren supplementieren, wobei zusätzlich trotzdem auch ein paar Aminosäuren dazu nehme. Aber ich würde rein rechnerisch auf die 100 Gramm auch ungefähr so kommen. Und wenn man aber merkt, boah, ich würde, also je nachdem, was der Bedarf der jeweiligen Person ist, aber wenn man merkt, da ist aber deutlich, deutlich zu wenig in meiner Ernährung, dann wäre natürlich als Ernährungswissenschaftler meine Empfehlung nicht, nimm eine Aminosäurekapsel, sondern versuch proteinreicher zu essen. Aber bei diesem Punkt wird man vielleicht in einigen Fällen merken, es ist im Alltag schwer inkludierbar oder vielleicht vor allem, wenn man jetzt Restriktionsdiät macht und man etwas abnehmen möchte oder man hat halt im Alltag manchmal nicht die Möglichkeit oder auf Reisen. Also vor allem auf Reisen sind Aminosäurekapseln mein Go-To, weil da habe ich oft nicht die Möglichkeit, proteinreich zu essen und entsprechend nehme ich dann einfach etwas mehr Aminosäurekapseln. Und klassisch gibt es ja eben EAAs, essentielle Aminosäuren. Das sind eben die 9 essentiellen. Das ist eine gute Basisempfehlung, die dann zu nehmen. Wenn man sie jetzt rein vegan ernährt, würde ich einen Schritt weitergehen. Wir haben deswegen ja auch auf Basis der früheren EAA-Kapseln, die es bei Watson gab, der essentiellen Aminosäuren, jetzt die Veg-Aminos gemacht. Die sind im Prinzip essentielle Aminosäuren ergänzt durch die wichtigsten semi-essentiellen Aminosäuren bei pflanzlicher Ernährung. Und die gesamte Dosierung ist so angelegt, dass sie nicht einfach nur ganz, sagen wir mal, einfach, wie es davor war, die WHO-Empfehlungen für Aminosäuren genommen hat und dann einfach im selben Verhältnis zum Bedarf dosiert hat, sondern anhand der Zufuhr der unterschiedlichen Aminosäuren bei veganer Ernährung quasi als Komplementärprodukt die Dosierung gewählt hat. Soll heißen, zum Beispiel Methionin ist relativ wenig in der Pflanzenernährung drin, deswegen hat das Veg-Aminoprodukt unproportional viel Methionin drin, dafür andere Aminosäuren, die in der Pflanzenernährung relativ viel vorkommen, dann etwas weniger, sodass das eben optimal die pflanzliche Ernährung komplettiert. Und das wäre in dem Aspekt eben, wenn man zu wenig Protein/Aminosäuren zu sich nimmt, eine sinnvolle Angelegenheit. Und das andere, was in der Kategorie drin wäre, sind Aminosäure-Derivate, das heißt im weitesten Sinne Produkte, die aus Aminosäuren hergestellt werden können. Carni Nutrients, Mebicos, Meat-Based Bioactive Compounds, bioaktive Substanzen aus Fleisch wie Taurin, Kreatin, Carnitin, Carnosin und wie sie alle heißen mögen. Das sind die wichtigsten. Es gäbe auch eben noch Anserin und weitere, aber die 4 sind die wichtigsten. Und wie gesagt, der Körper kann bei einer insgesamt sehr guten Nährstoff-/Proteinversorgung, weil zum Beispiel Methionin auch eine der Bausteine für viele dieser Derivate ist, die auch grundsätzlich selber bilden. Man sieht aber, dass selbst bei Mischkost eine höhere Gabe dieser Carni-Nutrients in Bezug auf unterschiedliche Aspekte, je nachdem über welchen Carni-Nutrient wir gerade sprechen, positive Effekte bringt. Wir haben zu jedem dieser Carni-Nutrients eine eigene Podcast-Folge, mögen wir vielleicht auch kurz verlinken in den Shownotes, dann kann man sich das noch anhören. Und natürlich, selbst wenn man...
Kurz, sind nur so 4 Stunden oder also, so in Summe.
Ja, ja, also man kann sie kurz verlinken, im Sinne von, es dauert nicht lang, sie zu verlinken. Ja. Es dauert nicht lang, sie zu anzuhören. Und darüber hinaus, auch wenn immer wieder von Kritikern meiner Position behauptet würde, dass es keine metabolische Bürde gäbe, dass das ein Konzept wäre, was ich mir aus den Ärmel schüttel oder aus der Nase ziehe, haben wir es im letzten Antwortvideo auf die Kritiker nochmal besprochen und auch die Publikation dazu gezeigt. Selbstverständlich existiert eine metabolische Bürde, denn damit der Körper Kreatin, Taurin, Carnitin etc. produzieren kann, braucht er natürlich Vorgängerstoffe, die auch über die Nahrung zugeführt werden müssen. Und gerade wenn es um Nährstoffe wie Methionin geht, die ja als kritische Aminosäure ohnehin schon weniger in den pflanzlichen Lebensmitteln vorkommt und dann auch noch die gesamte Menge an Kreatin, an Carnitin und weiteren nicht über die Nahrung, sondern über die Eigensynthese bereitgestellt wird und dafür ebenfalls Methionin und andere Stoffe notwendig ist, hat das natürlich eine Last auf den Stoffwechsel und das hat weniger mit einem Energieaufwand zu tun, sondern mit einem Substrataufwand. Und da heißt es gerade in den kritischen Lebensphasen, wo der Bedarf erhöht ist und die Eigensynthesekapazität nicht im selben Maße hochreguliert ist, plus die Substratfrage natürlich immer noch im Raum steht, aus meiner Sicht deutlich klüger, einfach die vorgeformten Stoffe zuzuführen. Und daher freue ich mich, wenn dann im Mebico-Präparat zukünftig alle 4 wichtigsten Carni-Nutrients drin sind. Aber auch schon jetzt gibt es im Mebico die 3 wichtigen Taurin, Kreatin und Carnitin. Carnosin könnte man dann entweder als Monopräparat nehmen, könnte es gerne auch noch in Kombination mit dem Hydroxyprolin über Mebico Plus nehmen oder man könnte sich auch ein Beta-Alanin-Präparat nehmen, weil Carnosin wird aus Beta-Alanin gebildet und Beta-Alanin ist die limitierende Aminosäure in der Carnosin-Synthese.
Ich hoffe, all die Nährstoffe bzw. deren Namen sind den meisten Hörerinnen und Hörern schon ein Begriff, weil ansonsten ist es, glaube ich, relativ schwierig, dir zu folgen.
Sorry.
Nee, aber...
kann man sich ja öfter anhören.
Wir haben ja jetzt schon viel in den letzten Folgen darüber gesprochen, insofern setzen wir das ja einfach mal voraus, oder?
Spätestens, wenn man die einzelnen Folgen zu den Kalendertrends gehört hat.
An der Stelle auch nochmal jetzt so der Bogen oder der Hinweis über die Carni-Nutrients, also die Mebicus, die du jetzt gerade angesprochen hast, haben wir ja vorhin auch schon in der ersten Ebene bei dem einen Multinährstoff gesprochen. All in one,
ja.
Aber der Unterschied hier liegt ja bei der Dosierung.
Dosierung,
also
ja.
In dem Multinährstoff All-in-One ist eine Grundversorgung dieser Stoffe. Wenn man jetzt faul ist unter Anführungszeichen und sagt, man mag die zwar supplementieren, aber man mag kein zusätzliches Präparat nehmen, es genügt einem die Grundversorgung, dann kann man das All-in-One nehmen, bekommt eine Grundversorgung an Kreatin, Carnitin, Taurin und Carnosin und dann bräuchte man nicht zwingend das Mebico-Präparat extra. Wenn man aber sagt, man mag hier eine Optimaldosierung, dann würde man das ja als zusätzliches Präparat nehmen, kann entsprechend beim Multinährstoff statt dem All-in-One das Essentials nehmen, in dem ja diese vier Stoffe nicht drinnen sind. Aber ja, also das sind so ein bisschen die Optionen, wobei man natürlich auch den All-in-One-Multinährstoff nehmen kann.
Und eine halbe Mikrodosis ergänzen kann zum Beispiel.
Genau das oder auch die ganze, weil man könnte ja hier theoretisch, wenn man möchte oder besonders sportlich ist oder so, auch die doppelte Tagesportion nehmen. Da ist man ja relativ flexibel in der Dosierung. Aber das wären halt so die Optionen, die man
genau vor. Beziehungsweise, hat. Also ich weiß nicht, ob ich es faul nennen würde, wie du es genannt hast. Das Ding ist halt, es ist ja bei all diesen Stoffen so, dass die ersten Mengeneinheiten jedes Nährstoffs immer die wichtigsten sind und wo man auch im Englischen gibt es das schöne Wort, the bang for the buck,
yeah, keine Ahnung,
was im Deutschen dazu sagen würde. Also wenn jetzt ein Mangel an Vitamin XY habe, werden die ersten Milligramm immer die effizientesten sein. Die werden fast zu 100% absorbiert. Die werden mir meine schweren, vielleicht sogar tödlichen Mangelsymptome ausgleichen können. Und je weiter es dann in Richtung Optimalzufuhr geht, natürlich wird es immer noch einen Effekt haben, aber der wird pro eingesetzter Mengeneinheit, Geld zum Beispiel, natürlich ein bisschen weniger was bringen. Sprich, die Grundversorgung, und also was ist eine Grundversorgung bei der Mebicus hier? Wir haben einfach angeguckt, was ist denn die durchschnittliche Zufuhr an Kreatin, Taurin, Carnitin und Carnosin in der westlichen Durchschnittsbevölkerung? Sind da überall eher auf das höhere Ende gegangen? Also das heißt nicht, dass jeder Mischköstler so viel bekommt, aber eine halbwegs fleischbetonte Mischkost, die liefert ungefähr die Mengen an Carni-Nutrients, wie wir sie in All-in-One drin haben. Und wir sehen aber in den Supplementierungsstudien, dass noch höhere Dosen, vor allem in Bezug auf die sportliche Leistungsfähigkeit, zum Teil aber auch auf kognitive Leistungsfähigkeit und andere Parameter, einen noch zusätzlichen positiven Effekt haben über diese Menge hinaus. Und das ist eben das, was wir meinen, wenn wir von Grundversorgung versus Optimalversorgung ausgehen. Die, sagen wir mal, schwerwiegender ist es natürlich, wenn die Grundversorgung fehlt im Vergleich zu, wenn wir die Grundversorgung haben und aber die Optimalzufuhrdosis fehlt. Das ist dann, geht dann wirklich mehr in den Bereich der Optimierung. Und da kann man sagen, ja, wie viel Selbstoptimierung ist denn notwendig? Okay, aber eben vor allem in kritischen Lebensphasen. Deswegen ist das ja auch im Schwangerschafts- und Stillzeitpräparat zumindest diese Menge an Carni-Nutrients, wie sie in der Mischkost sind, die sollte man auf jeden Fall haben. Und aufgrund der, nicht nur, weil viele Kritiker sagen dann ja auch, ja, warum? Nur weil sie halt auch in der Mischkost vorkommen. Woher wissen wir denn, dass das eine gute Menge ist? Naja, wir wissen, dass diese Nährstoffe grundsätzlich einmal wichtige physiologische Eigenschaften haben. Dazu haben wir genug Daten. Und wenn wir jetzt die Frage stellen, wie viel brauchen wir davon, gibt es auch erste Berechnungsmodelle, wie man das berechnen kann. Aber wenn wir uns unsicher sind, gucken wir natürlich im Zweifelsfall darauf, was machen denn gesunde Menschen seit vielen Generationen? Das heißt dann, dass das automatisch dann die perfekte Menge ist. Aber wenn wir keinen anderen Anhaltspunkt haben, ist das, finde ich, die nächstbeste Gelegenheit, das davon abhängig zu machen. Und
idealerweise bekommt jeder ein bisschen mehr.
Genau,
und idealerweise. Weil man weiß ja, dass eben die höheren Dosierungen sinnvoller sind.
Genau.
Und aber besser eine Grundversorgung als keine Versorgung.
Viel besser, genau. Und daher wäre eben noch einmal, um das auch zu betonen, in den kritischen Lebensphasen wirklich meine Empfehlung, Multinährstoff plus Omegas. Und wenn man bei der Multinährstoffebene nicht das All-in-One genommen hat, was man, wenn man in der Schwangerschaft oder Stillzeit ist, aber wenn man aus irgendeinem Grund das nicht genommen hätte, dann noch die Carni-Nutrients dazu zu nehmen, aber die sollte man auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Wie gesagt, wir haben jetzt einen sehr ausführlichen Podcast über die Schwangerschaft gemacht, einen sehr ausführlichen Podcast auch über das Plan bis von Anfang an gemacht, wo wir auch nochmal über die Carni-Nutrients sprechen und über weiteres. Daraus ergibt sich, glaube ich, die Notwendigkeit und warum ich da auch so erpicht darauf bin. Wie gesagt, mir ist es völlig wurscht, ob das jetzt bei dir gekauft wird oder woanders. Ich würde empfehlen, das bei dir zu kaufen wegen der Laboranalyse, aber am Ende des Tages geht es mir nicht darum, darum, ob das jetzt jemand mit meinem Code kauft und ihnen eine Affiliate-Provision kriegt, sondern dass die Leute das nehmen. Wenn man der Meinung ist, man traut mir nicht, bitte, dann kauft das halt ohne meinen Code und von einer anderen Firma. Aber zum Wohle des Kindes würde ich das wirklich empfehlen. Mhm. Eine Sache noch, als wir über Aminosäuren gesprochen haben, habe ich ja vor allem über essentielle Aminosäuren gesprochen und auch gesagt, dass in den Veg-Aminos auch gewisse semi-essentielle Aminosäuren drin sind. Aber eine Aminosäure, die wir aus Platzgründen nicht in den Veg-Aminos drin haben, die aber eine bedeutende Rolle spielt, unter anderem für die Kollagensynthese, ist Glycin. Mhm. Und damit, wenn man es als Präparat benennen möchte, das Collasyn, beziehungsweise Mittel, gibt es jetzt gerade auch Glycin einzeln zu kaufen?
Ja, genau. Ja,
auch, gibt es auch, perfekt. Oder eben Collasyn, was ja Glycin plus Vitamin C plus Hyaluronsäure ist. Beide haben grundsätzlich dasselbe Ziel im Blick, nämlich eine höhere Glycinzufuhr.
Also beide Produkte, sowohl das pure Glycin als auch das Collasyn.
Genau, beide Produkte erhöhen vor allem die Glycinzufuhr im Glauben anhand der bisherigen In-vitro-Modelle, die wir haben, dass eine höhere Glycinzufuhr auch die Kollagen-Eigensynthese erhöht, weil die Zufuhr von Kollagenproteinen, also Kollagenhydrolysat, Kollagenpeptide, die in so vielen Studien positive Effekte zeigen, tierischer Herkunft sind und damit für eine pflanzliche Ernährung nicht möglich sind. Und wenn man sich aber anguckt, was sind denn diese Kollagenpeptide, dann sind das unterschiedliche Verbindungen, meistens aus Glycin mit anderen Aminosäuren. Und
beziehungsweise wenn man sich anguckt, woraus besteht Kollagen überhaupt?
Allgemein ist jede dritte Aminosäure im Durchschnitt Glycin. Hydroxyprolin, Prolin auch noch eine wichtige Aminosäure, Arginin und weitere, aber eben Glycin die mengenmäßig relevanteste und aller Voraussicht nach auch der limitierende Faktor in der Kollagen-Eigensynthese. Und daher ist es vor allem ab der zweiten Lebenshälfte eine durchaus sinnvolle Intervention, in der Mischkost Kollagenpeptide beziehungsweise in der veganen Ernährung Glycin für sowohl die Kollagensynthese im Kontext der Hautgesundheit, aber auch der Knochengesundheit, auch die ist von Kollagen abhängig, generell Sehnen, Bänder, quasi alle Strukturen, die halt Kollagenproteine enthalten, die dadurch zu unterstützen. In der Epic Oxford Study sieht man ja, dass die Vegetarier, die Veganer und die Mischköstler gar nicht so große Unterschiede in der Zufuhr hatten. Ich meine, die Veganer hatten, ich glaube, 16% weniger, die Vegetarier schon irgendwie über ein Viertel weniger, 27% oder so. Aber
Glycin?
Glycin,
also Vegetarier
haben weniger Glycin als Veganer? In dieser Studie.
Ja, ja. Ja,
heißt natürlich nicht, dass es immer so ist, je nach Kostzusammenstellung. Aber wenn man es jetzt mit Glycinzufuhrmengen in einer traditionellen Mischkost, wo quasi Nose-to-Tail gegessen wird, wo die Kostzusammenstellung so erfolgt, wie es Ernährungsfachkräfte auch als optimal ansehen würden, dann wäre da die Glycinzufuhr deutlich höher. Das heißt, hier sind die Omnivoren in der Epic Oxford Study auch nicht die allerbeste Referenzgruppe. Und was wir primär daraus sehen, ist, dass eigentlich alle drei Ernährungsgruppen davon profitieren würden, etwas höhere Glycinzufuhren zu erreichen. Und bei den Veganern gibt es abseits der Zufuhr von mehr Glycinpulver nicht wirklich eine Option, weil eben Kollagenproteine ihnen nicht zur Verfügung stehen und sonst jetzt auch keine pflanzlichen Lebensmittel vollwertiger Natur existieren, die so glycinreich sind, dass man dadurch, ohne die Kalorienzufuhr deutlich zu erhöhen, die Glycinzufuhr so zu erhöhen, wie es zum Beispiel durch die Kollagenzufuhr bei der Mischkost möglich wäre, es eben durchaus sinnvoll wäre, ein bisschen Glycin zumindest zusätzlich zu geben.
Mhm.
Genau, das war es eigentlich. Das Einzige noch eben zu der Frage zu der Gruppe der Aminosäuren in der dritten Ebene. Also neben Mebico, eventuell den Veg-Aminos, wäre vielleicht auch noch darüber nachzudenken, ob in gewissen Lebensphasen, in gewissen Aspekten eine Zufuhr des Collasyns oder des Glycinpulvers zumindest in einer moderaten Dosis. Man muss ja auch nicht immer gleich mit der ganzen Dosis sozusagen supplementieren. Man sagt, aus Preisgründen ist das vielleicht schwierig. Klar, die Dosierungsgrößen wurden jetzt nicht willkürlich gewählt, sondern da sind wir schon in einer sehr guten Dosierung. Aber bevor man es jetzt gar nicht zuführt, wäre selbst eine Viertel der Dosis pro Tag oder eine Dosis, eine Tagesdosis jeden vierten Tag besser als keine. Mhm. Oder eben eine halbe Dosis oder jeden zweiten Tag eine Tagesdosis. Alles das wäre deutlich sinnvoller, weil wie schon davor gesagt, so die ersten Mengeneinheiten eines Nährstoffs sind immer die allerwichtigsten. Nach oben hin flacht die Kurve der Effizienz dann eher ein bisschen ab.
Mhm.
Genau, aber das war es, glaube ich, soweit zu der Ebene.
Dann auf zur vierten und letzten Ebene, beziehungsweise zum Spitz der Pyramide. Da werden wir uns, glaube ich, auch nicht allzu lange aufhalten. Man könnte zwar, ich glaube, annähernd ewig darüber reden, weil hier fällt halt jetzt eigentlich alles andere rein. Sprich, also was könnte man jetzt alles aufzählen? Hyaluronsäure, MSM,
Astaxanthin,
Q10. Genau, Astaxanthin, Lycopin. Und wie sie alle heißen, also es gibt ja diverse Stoffe, was vielleicht noch, und zu vielen davon haben wir ja auch schon eigene Folgen, also kürzlich zum Q10 beispielsweise. Was vielleicht umgekehrt noch wichtig wäre, was fällt hier nicht rein? Also gibt es diverse Stoffe, die du nicht in die Pyramide inkludieren würdest, die aber auch von vielen Personen supplementiert werden, die aber aus deiner Sicht überhaupt keinen Sinn machen und die du eben auch nicht in die Spitze der Pyramide packen würdest. Mhm. Also Stoffe, die irgendwie gehypt werden, die marketingmäßig ausgeschlachtet sind und die vielen Personen verkauft werden, die aber eigentlich aus ernährungsphysiologischer Sicht überhaupt nichts bringen.
Mhm. Also es gibt mit Sicherheit welche, aber ich kann natürlich auch noch nicht alle Daten zu jedem Nährstoff. Es gibt ein paar, wo es, also ich glaube, in der oberen Kategorie kann man vor allem mal einfach viel Geld rauswerfen. Also, dass man sich damit schadet. Theoretisch natürlich ist es dann auch oft eine Dosisfrage. Man kann sich natürlich auch mit sinnvollen Produkten in einer zu hohen Dosis schaden. Ich denke aber primär ist das eine Ebene, wo sehr viele Leute einfach, also wenn wir jetzt von Nahrungsergänzungsmitteln im Kontext der Pflanzenernährung abseits der ersten Ebenen sprechen, ersten drei Ebenen, dann ist das Potenzial in der vierten Ebene, Geld unnötig rauszuwerfen, natürlich sehr hoch. Und es ist selbst für mich als Ernährungsfachkraft sehr schwer zu beurteilen, im Einzelfall, wann was sinnvoll wäre. Weil interessante Daten gibt es zu vielen Rohstoffen. Viele der Nährstoffe sind zum Teil auch schon in Humanstudien getestet. Die Frage ist natürlich auch, wie klinisch relevant sind statistisch signifikante Unterschiede in diesen Studien? Welche Effekte ergeben sich, die man in Studien gar nicht abbilden kann, weil sie sich einfach erst über sehr viel längere Zeiträume hinweg ergeben würden, über eine dauerhafte Zufuhr, gerade wenn es das Risiko von gewissen chronisch degenerativen Erkrankungen im Blick bleibt? Wie bewertet man eben jene Grundlagenstudien in vitro oder auch im Tiermodell? Wie viel Beweiskraft gibt man diesen Studien im menschlichen Kontext? Weil bis das, also ich weiß nicht, ob wir jemals an den Punkt kommen werden, aber es wird auf jeden Fall nicht in absehbarer Zeit kommen, dass man wirklich mit ganz klarer Sicherheit all diese Stoffe beurteilen kann. Das heißt, da wird immer ein gewisser Interpretationsspielraum bleiben letztendlich. Und deswegen ist das für mich so ein bisschen auch die Glücksspielebene. Also so, habe ich pro Tag noch ein paar Euro übrig, die ich quasi wie ein Glücksspiel vergambeln möchte, im Sinne von, ich gebe noch 1, 2, 3, 4 Euro für Nährstoffe aus, die in diversen Spezies sehr gute durchschlagende Effekte gezeigt haben, zum Teil auch schon in ersten Humanstudien, aber trotzdem natürlich noch Fragezeichen sind. Ist es mir die paar Euro wert, wenn ich weiß, schaden bei mir dadurch nicht? Wie viel es mir hilft, weiß ich am Ende nicht genau. Oder eben tue ich das nicht? Das heißt, das ist dann primär so etwas. Und klar, also zu NMN gibt es ein paar Fragezeichen, ob das wirklich auf Dauer eine sinnvolle Sache ist, das zuzuführen. Gewisse Antioxidantien, wie zum Beispiel Astaxanthin, kann man auf jeden Fall auch leicht überdosieren, was es dann heißt, dass eine moderate Dosierung 2, 4, vielleicht 6 Milligramm pro Tag, von mir aus auch 8 Milligramm, nicht sinnvoll sein kann, aber manche Personen supplementieren ja das 2, 3, 4, 5-fache auf Dauer. Das heißt, das kann dann bei so sehr potenten Antioxidantien zum Problem werden. Generell gewisse sekundäre Pflanzenstoffe wie jetzt Sulforaphan oder Kurkumin, da gibt es super viel spannende Daten. Ich bin da noch zu wenig im Thema drin, um jetzt wirklich abschließend wäre es sowieso nicht beurteilen können, aber zumindest einmal, um ein Zwischenfazit zu ziehen, ob das jetzt über die Menge, die man über die Ernährung kriegt, wirklich sinnvoll wäre, das noch zu supplementieren. Gleiches auch mit Resveratrol. Ich kriege da immer so ein bisschen am Rande, auch ohne mir jetzt in das Thema reinzustürzen, so von dort und dort mit, dass es da, glaube ich, doch nicht ganz so überzeugende Daten gibt. Also ich erinnere mich da an, ein guter Kollege von mir hat mir erzählt, dass eine Company zum Thema Resveratrol für ein Heidengeld aufgekauft wurde, dann sie irgendwie doch herausstellte, dass die ganzen klinischen Studien nicht wirklich sauber gemacht wurden und quasi jetzt eigentlich die Company, weiß ich nicht, mehr so im dreistelligen Millionenbereich einfach jetzt nichts mehr wert ist, genau. Und ich glaube, der Stoff, der da benannt wurde, war Resveratrol und das muss ich nur nachgucken, aber ich glaube, ja, oder fürchte, dass...
Ich kenne die Geschichte auch.
Kennst du auch, ja. Genau, das war Resveratrol, gell? Mhm. Was es denn heißt, dass es nicht sinnvoll sein kann, Resveratrol über die Ernährung zuzuführen oder dass es vielleicht doch auch einen Sinn haben kann, aber zumindest ganz so überzeugt, wie man bis dahin war, glaube ich, ist man heutzutage nicht mehr.
Das ist meistens so bei Stoffen, die alles können und alles heilen, da sollte man vorsichtig sein.
Ja, letztendlich, also man im Kontext der veganen Ernährung, glaube ich, würde ich am ehesten so vorgehen, zu gucken, wenn man Spielgeld übrig hat. Also wie gesagt, die vierte Ebene ist die Ebene des Spielgelds. Die ersten drei Ebenen halte ich für wirklich sehr sinnvoll. Je kritischer die Lebensphase, desto notwendiger ist es da wirklich in allen Ebenen sehr strikt zu sein. Ab der vierten Ebene, in der vierten Ebene ist es aber eben Spielgeld. Und wenn ich jetzt sozusagen setzen müsste, Geld für Nährstoffe mit möglichst großer Effizienz, dann würde ich mich am ehesten bis auf Weiteres darauf konzentrieren, was sind denn jene Nährstoffe mit vielversprechenden Daten, die auch Menschen über lange Zeit im Laufe der Evolution, inklusive heute, über die Mischkost sowieso auch kriegen und die mir eben fehlen. Und dann wäre Q10 sicherlich ein heißer Anwärter, aber eben auch andere Stoffe, die man überwiegend oder ausschließlich in Tierprodukten findet und die in einzelnen Supplementierungsstudien, im besten Fall im Humankontext oder auch sonst in unterschiedlichen Spezies, eine sehr gute Wirkungsbilanz haben.
Und also Dinge wie Hyaluronsäure.
Genau, Hyaluronsäure wäre auch ein gutes Beispiel. Ist nicht nur ein kosmetischer, aber auch ein kosmetischer Rohstoff. Aber genau, Hyaluronsäure wäre ein Stoff, wenn jetzt nicht schon eine Ebene drunter bei den Aminosäuren beschlossen hat, dass ich mein Glycin im Rahmen von Collagen mit der Hyaluronsäure nehme, dann wäre hier sicherlich Hyaluronsäure ein heißer Anwärter. Gibt es auch ein Video und auch eine Podcast-Episode dazu, haben wir gemacht, glaube ich.
Ja,
haben wir Kollagen und Hyaluronsäure, ja, genau, das kann gut sein, genau. Aber das auf jeden Fall, also da finde ich wirklich vielversprechende Daten. Wie gesagt, Q10 ist auch interessant. Astaxanthin ist auch, wenn man sich anguckt, was sind die Astaxanthin-Quellen, ist auch mehr ein Stoff, den man über tierische Produkte bekommt, zwar auch nur in wenigen, aber wenn man es in großer Menge bekommt, dann eher in Tierprodukten. Das wären so die heißen Anwärter, würde ich denken, ja. MSM ist ein sehr großes Themenfeld. Wir haben ja auch schon ein bisschen was zu MSM gemacht. Es wird noch die MSM-Podcast-Folge und die Beiträge bei mir kommen. Das heißt, da habe ich noch ein bisschen Arbeit vor mir, aber was ich bis jetzt gelesen habe, war überraschend gut, weil man sieht das ja auch ganz oft in so Schwurbler-Ecken, MSM-Empfehlungen. Und das ist halt auch wieder ein Beispiel, also wenn es sich herausstellen sollte, wenn nicht, gibt es aber zig andere Beispiele, wo es sich zeigt, nur weil halt irgendwelche Schwurbler auch etwas empfehlen, heißt das nicht, dass es automatisch halt Unsinn ist, sondern die haben halt auch manchmal Glanzmomente und machen sinnvolle Sachen. Aber ich glaube, abseits dessen würden mir jetzt gerade gar nicht mal so viel einfallen.
Lieber sicher gehen, dass man die ersten drei Ebenen...
Ich wollte gerade sagen, bevor man sich jetzt Gedanken macht, was könnte man noch... Ich meine, klar, in dieser ganzen, und da werden wir sicherlich, was mich auch privat interessiert, einfach aus ganz egoistischen Gründen, in dieser ganzen Rejuvenation-Longevity-Schiene, da gibt es ja noch eine ganze Reihe an Nährstoffen, mit denen ich bis jetzt noch sehr wenig Berührungspunkte hatte, mit denen ich mich aber mehr beschäftigen möchte und im Zweifelsfall einfach ich die dann privat auch nehmen möchte. Das, da gibt es sicher, ich möchte gar nicht sagen, dass jetzt die Ebene hier gar keine interessanten Stoffe mehr bietet, aber ich bin im Moment einfach so sehr in diesen Stoffen mit nutritivem Charakter bei Pflanzenernährung drin, dass ich meinen Horizont über das noch gar nicht wirklich erweitert habe. Deswegen bin ich hier in der vierten Ebene noch kein guter Ansprechpartner.
Okay, dann machen wir zu der Ebene eventuell nochmal eine Folge in der nächsten Staffel.
Oder in der übernächsten oder übernächsten. Mal gucken.
Genau.
Mal gucken, wie schnell das geht.
Wie lange es dauert. Genau, nochmal abschließend vielleicht zur nächsten Staffel beziehungsweise zum nächsten Drittel dieser Staffel. Wie eingangs angekündigt, werden wir uns in eine kurze Pause verabschieden mit dem Ende dieser Folge jetzt.
Genau, ein paar Wochen. Bis zum Ende des Jahres wird es auf jeden Fall fertig sein mit der Staffel.
Das ist das Ziel, genau. Also die letzten 10 Episoden von dieser Staffel werden dann in ein paar Wochen starten und dann wie gewohnt wöchentlich erscheinen. Aber jetzt einmal eine kurze Pause unsererseits. Gibt es von deiner Seite her abschließend noch irgendein Fazit oder gehen wir in die Pause?
Du, ja, vielleicht, also wenn sich die Frage stellt, was soll die supplementieren? Wie gesagt, für die meisten Menschen, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, sich sämtliche Literatur in aller Detailtiefe durchzulesen, halte ich es für eine kluge Idee zu sagen und dann, da aus meiner Sicht, hat man auch das geringste Risiko, irgendwelchen, sagen wir mal, von Interessenskonflikten geprägten Fremdeinflüssen zu erliegen. Man sagt, okay, was empfehlen denn sämtliche Fachgesellschaften, was ist denn eine gesunde Ernährung? Und da gibt es zwischen den nationalen und den internationalen keine so großen Unterschiede. Wenn man die alle in den Topf wirft, kommt mehr oder weniger dasselbe raus. Der Anteil zwischen Tier und pflanzlich, die genaue Lebensmittelauswahl, gleicht sich in den meisten Fällen. Und dann gucke ich mir an, okay, was sind denn die Nährstoffe, die so eine gesunde Ernährung laut WHO, FAO, DGE, AND, wie auch immer, liefert? Und dann gleiche es ab mit meiner in dem Kontext, jetzt, weil wir über pflanzliche, vegetarische, plant-based Ernährungsweise sprechen. Was liefert denn die an Nährstoffen? Und was sind denn quasi die Nährstoffe, die auf der Strecke bleiben? Und die möge man dann supplementieren. Das ist natürlich ein Ansatz, der sehr pragmatisch ist und der vielleicht an gewissen Stellen ein bisschen mehr zuführt, als sein muss. Aber zumindest sicherstellt, dass keine groben Schnitzer drin sind, dass man nicht irgendwas sehr Schwerwiegendes vergisst. Und wenn man das als Blaupause hat und dann mit seinem eigenen Status quo abgleicht, dann erkennt man relativ schnell, was passiert denn, wenn ich Fleisch, Fisch, Käse, Milch, Eier und andere Tierprodukte überwiegend oder komplett rauslasse und diese wichtigsten Nährstoffe, wir kennen natürlich bis zum heutigen Tag noch nicht alle Nährstoffe, die in Produkten insgesamt und in tierischen Produkten in diesem Fall enthalten sind, aber zumindest dann kann ich mir schon die abdecken, die wir kennen und die dadurch dann fehlen. Und damit bin ich dann schon mal auf einer sehr sicheren Seite. Man sollte aber natürlich auch bei aller Zuversicht hinsichtlich der Supplementierung trotzdem im Hinterkopf behalten, dass man nur das supplementieren kann, was man kennt. Und man selbst als Endkonsument wird wahrscheinlich sehr viele Stoffe nicht kennen. Einige davon werden Ernährungsfachkräfte dann doch kennen. Aber wir merken und wir lernen ja wirklich jedes Jahr aufs Neue, dass immer wieder neue Nährstoffe in den Fokus der Betrachtung gelangen. Und daher sollte man in den kritischen Lebensphasen sich nicht alleine darauf verlassen, dass man alles kennt und alles supplementieren kann. Und deswegen sollte man aus meiner Sicht zumindest gewisse Tierprodukte in den sensiblen Lebensphasen auch abseits einer guten Supplementierung inkludieren, um dem Nachwuchs, dem ungeborenen Kind einfach hier die bestmögliche Möglichkeit in den Start des Lebens zu geben. Und man sollte natürlich auch, wenn die Podcast-Episoden gefallen haben, eine Bewertung da lassen, finde ich.
Ganz genau. Vielen Dank dafür, also für den Hinweis dafür. Dann spare ich mir den. Danke auch für das Fazit. Danke für die 10 Folgen des zweiten Drittels der zweiten Staffel.
Danke fürs Dabeisein. Du bist derjenige, der das Ganze dann auch sich noch einmal anhören darf und noch am Schneiden ist, beziehungsweise mittlerweile haben wir ein bisschen Unterstützung von Sascha. Dankeschön dafür an der Stelle.
Genau, damit würde ich sagen, ich hoffe, es war wieder etwas Spannendes dabei. Wir freuen uns, wenn ihr mit dem letzten Drittel der zweiten Staffel wieder mit dabei seid in ein paar Wochen. Und bis dahin wünschen wir wie immer alles Gute und beste Gesundheit.